Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Drei, zwei, eins. Okay, gut. Tja. Und dann legen wir los. Muss ich bloß noch das richtige Tab wiederfinden.
Tab.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 215. Heute mit Felix.
ZFS.
Markus.
Wochenende.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, genau. Wochenende. Ja, heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem arbeiten muss oder zur Uni gehen muss oder so.
Wir haben noch nie eine Sendung am Wochenende gemacht.
Ich würde das jetzt nicht unterschreiben.
Wenn man mal Frostcon ausnimmt, also hier so Konferenzen zählen nicht.
Da hättest du schon verloren. Genau. Also es stimmt, es ist gehäuft, sind es tatsächlich Mittwoch und Donnerstag. Also ich glaube, wenn du die Sendung, wenn du das mal so gucken würdest, sind es fast immer Mittwoch, Donnerstag gewesen. Aber ich kann auch sein, dass wir auch schon mal sonst am Wochenende gemacht haben. Ich ausschließen würde ich das auch nicht wollen. Keine Ahnung. Aber es stimmt, es ist eher seltener. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, es hat irgendwie die letzten Tage immer nicht geklappt. Und jetzt haben wir es irgendwie doch an einem Samstag hingekriegt. Man höre und staune sozusagen. Und ich glaube, wir hatten auch zwei Wochen keine Sendung, ne?
Kann das sein? Ja,
wir haben es nicht schleifen lassen.
Ja, aber hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass wir eine neue Radio Tux-Sendung zumindest haben, oder war die dazwischen? Ich bekomme echt
nicht. Ich glaube, du hast was erwähnt, ja, aber ich kann dir nicht sagen, ob du das direkt erzählt hast, ob du das in der Sendung erzählt hast.
Weil das war nämlich dann da, wann hat man denn letzte Sendung? Moment, die letzte Sendung war veröffentlicht am 25.10., das ist ja echt schon lange her. Ja, nee, also eine neue Radio Tux-Sendung gab es in der Zwischenzeit. Also, genau, die Oktober-Sendung, die ich gerade so am 31. Oktober irgendwie nachts, kurz vorm 1. November, das ist schon ein bisschen traurig, rausgebracht habe. Ja, also das, da kann man sich nochmal anhören, wie Haiku, was Haiku ist, wie das funktioniert. Ich habe mit dem Dirk Deimicke über die Amazon Fitbit. Ach, diese komische Uhr von Xiaomi. Ah, diese Smartwatch, die so billig ist. So eine Art Pebble-Nachfolger sozusagen. Oder wenn man, ja, also da es keine Pebble mehr gibt, ist das, was dem noch so ein bisschen mit am nächsten kommt. Und es ist halt gar nicht so teuer. Kostet irgendwie nur 70 Euro oder 80 Euro oder sowas. Ja. Und ich war, kurz nachdem ich in der Schweiz bei euch da unten war, also bei dem einen Felix da unten, war ich dann noch in der Nähe von Augsburg bei Tuxedo Computers. Die verkaufen ja so Linux-Notebooks. Und habe da mal mit dem Geschäftsführer gesprochen, wie das so dazu kam und wie die das so machen und so. Also vielleicht, selbst wenn wir jetzt noch keine Binärgewitter-Folge in den letzten zwei Wochen hatten, vielleicht hattet ihr ja Zeit, Radio Tux zu hören oder seid ihr jetzt nochmal drauf gestoßen oder so von mir. Ja. Für die nächste Sendung ist auch schon genug Material da und ich bin auch, glaube nächste Woche auch schon wieder auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs. Also selbst wenn man hier jetzt nicht gerade so viel von Binärgewitter hört, es tut sich einiges. Immer wieder im Hintergrund. Ja. Und irgendwann müssen wir ja mal unsere Chaosplanung anfangen hier für den Kongress, oder?
Ja.
Genau, also ich werde da wahrscheinlich wieder nur zwei Tage vor Ort sein und eher die letzten beiden. So schon
okay,
mal.
Dann sollten wir auf den vorletzten uns konzentrieren, weil es könnte sein, dass ich am letzten verfrüht los muss.
Okay, na dann wissen wir ja schon, dass wir Das wäre vielleicht, was ist das dann? Der Samstag wahrscheinlich, ne? Der 29.
Mhm.
Ja, also 28., 29. so in dem Dreh werden wir wahrscheinlich unsere Sendung machen. Und Hörertreffen könnt ihr euch schon mal vormerken. Gut, was haben wir denn als Blast hier? Letzte Sendung hat Markus irgendwelchen Stuss erzählt.
Ja, richtig. Ich habe gejammert, dass es ja so aussah, als wenn das OpenJDK keine JPEGs schreiben kann. Stellt sich raus, das war nicht richtig. War ein vorschneller Schuss. Natürlich kann OpenJDK JPEGs schreiben. Es war lediglich ein Problem mit den gesetzten Attributen für das Bild, was man rausschreiben wollte. Und wenn man, kaum benutzt man da die richtigen Parameter, schon funktioniert es. Also keine Angst davor, Bildverarbeitung mit OpenJDK zu machen. Geht.
Gut.
Ich habe es auch in Blogpost gepackt und verlinkt für die Details.
Ja. Ja, war irgendwie, du hast gleich nächsten Tag nach der Sendung war irgendwie alles wieder
anders.
Ja,
mir ließ das keine Ruhe. Ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und nochmal genau nachgeguckt.
Was wollte ich? Ach ja, diese Java-Lizenzgeschichte ist echt immer noch anstrengend. Also so viele Leute sind verwirrt.
Ja, ja, das stimmt. Es ist auch krass, was Oracle da macht. Aber es ist vielleicht für die Open-Source-Variante und für die Open-Source-Community gut, dass Oracle das macht, weil sich viele Leute jetzt darauf besinnen, dass sie sich engagieren müssen und gibt viele interessante Dinge, die passieren.
Okay, da sind wir mal gespannt.
Eine also, davon zum Beispiel ist, dass JavaFX jetzt endlich wieder mehr Leben bekommt und sich dann eine richtig aktive Community rausbildet für alle, die auch mal was anderes als Web brauchen. Ja. Und viele andere Themen. Ja.
Reicht doch. Ich meine, gut, das Web ist kaputt und deswegen machen ja Leute was Neues demnächst. Ja, der Tim Berners-Lee macht doch irgendwas Neues oder will was Neues machen. Gucken wir mal, was daraus wird. Gut, ja, dann hat noch jemand Blast? Waren da nicht zwei Blasts? Nee.
Ich glaube nicht.
Nee, okay, gut. Dann kommen wir zum Toten der Woche.
Genau. Yeah. Piratenpad.
Genau.
Oh no.
Und das war echt so, ich bin auch gestern nochmal draufgegangen, ich hab gedacht, ja, Sendungsplanung, machen wir schnell noch, oh, scheiße, Nginx, no, irgendwas hier, do not found, bla, Röffel, und ja, schade, ist weg, jetzt,
tja, nicht mehr da. Haben wir jetzt eine Alternative, oder?
Nee.
Wie sieht das aus?
Nee.
Tja.
Also wir können ja immer noch das neue Piratenpad jetzt nehmen, wenn wir es nehmen wollten würden.
Das Kryptopad. Kryptopad.
So. Ja. Ich habe ja so eine Etherpad-Lite-Instanz irgendwann mal aufgesetzt, benutze jetzt gerade die, weil die hat Farben. Das ist mir irgendwie ein bisschen wichtig, aber ansonsten, ja, es tut ja, oder? Also von mir aus können wir das nehmen. Aber es ist wurscht.
Okay,
Wir können auch jedes Mal gucken, irgendwas anderes wieder nehmen oder zurück zu Google Docs.
Dann müssen wir aber den Hörern sagen, dass sich die Sendungen in Zukunft noch mehr verzögern, weil wir immer erst ausdiskutieren müssen, auf welchem Pad wir uns jetzt finden.
Ja, genau, korrekt.
Die interessantere Frage finde ich ja dabei eher, über welchen Messenger werden wir das ausdiskutieren?
Gnu Ring hieß es, ne?
Ring?
Ja.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Ja, hatten wir in einer letzten Sendung. Also Markus und ich, kurz.
Ja, ja.
Toll.
Das aber das für war euch. Irgendwie, das war auch nicht schade, da ich das wieder deinstalliert habe.
Ich habe das tatsächlich immer noch drauf, aber es, ja, der Nutzen ist gering. Vielleicht kommt ja bis dahin ein neuer Messenger, den wir alle unbedingt haben müssen. Oder wir gehen einfach wieder zurück zu ICQ. Das hat auch funktioniert.
Naja.
ICQ, nicht? Nein, das gehört doch jetzt den Russen. Das haben wir doch schon mal diskutiert.
Ja, und?
Das ist genauso wenig vertrauenswürdig, als wenn man jetzt den von der NSA bereitgestellten Messenger benutzt.
Ja, doch, man kann sich wenigstens entscheiden, ob man es den FSB gibt oder der NSA. Oder CIA oder was weiß ich, was die alles da haben. Die haben zu viele Geheimdienste.
Schön. Kommen wir zu weiteren Toten. Und zwar 60% der Wildtiere auf der Erde. Was?
Ja. Ja.
Ja, das war traurig. Also.
Das ist echt übel.
Waren also, die News irgendwie oft vor ein, zwei Wochen?
Ja, ja, genau. Das ist innerhalb der letzten zwei Wochen irgendwann hochgepoppt. Und zwar ist da die Schlagzeile rumgegangen, dass verglichen mit den Tierpopulationen der 70er Jahre 60% der Tiere auf diesem Planeten wohl ausgelöscht worden sind. Das ist eine krasse Zahl und kommt aber vom WWF und insofern klang das einigermaßen vertrauenswürdig oder glaubhaft, was sie da so zusammengeschrieben haben. Das ist so noch ein anderer Aspekt zu dieser Global Warming Diskussion. Müssen wir jetzt Umweltschutz machen oder nicht? Es geht tatsächlich nicht einfach nur um die Temperatur, sondern es geht auch darum, wie wir insgesamt mit diesem Planeten umgehen. Und wenn wir alles ausrotten, ist halt nicht gut fürs Gleichgewicht.
Ja. Ja, aber die Politik macht nichts und ich bin ja schon pessimistisch. Also wenn man so noch in den 20ern ist, hier wieder eine Felix, der kann ja dann nochmal sich aktiv und so.
Ingo, aber wir haben doch Kinder, wir müssen doch optimistisch sein.
Ja. Deswegen war ich ja auch bei Greenpeace und ich habe meinen Teil irgendwie dazu beigetragen. Jetzt habe ich halt andere Probleme. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, aber.
Na, weißt du, wenn die Kinder dann wieder raus sind aus dem Haus, dann hat man vielleicht wieder Zeit.
Ja. Wirklich, das ist aber das ist ein Versprechen in die Zukunft.
Ja. Ja, also es ist echt deprimierend. Also immer, wenn man sowas liest, da kommen einem manchmal richtig die Tränen. Und dann guckt man sich unsere Politiker und denkt, was die da alles verzapfen, egal ob das jetzt, weiß ich nicht, bei Dieseldiskussionen oder sonstigen Sachen sind.
Ja.
Oder.
Aber Ingo, ja. Arbeitsplätze, was ist mit den Arbeitsplätzen? Denkt denn niemand an die Arbeitsplätze?
Ja.
Klar, damit kannst du alles tothauen.
Ja, ja. Das ist halt so ein.
Es ist halt ein. Nein, wir wollen nicht zu sehr ins Politische.
Ja, ich wollte gerade sagen, können wir uns auf IT beschränken, das ist so.
Irgendwie. Ja,
genau, wir haben
dann, wer heute seinen Geburtstag gehabt hätte und deswegen zu den Toten der Woche es geschafft hat, ist Aaron Schwarz.
Naja, heute nicht, sondern vorgestern.
Was? Aber ich habe eben gelesen, heute ist das wieder. Ah,
also ich habe den Wikipedia-Artikel angeklickt, da steht 8. November.
Ach so, ja, siehste. Ich lebe im Vorgestern.
Nee, wir nehmen die Sendung ja, wie ihr alle wisst, am 8. November auf. Das ist heute. Heute ist der 8.
Was
November.
Was Wochenende ist, genau. Wie jedes Jahr ein Wochenende. Genau. Es war wahrscheinlich, weil du gedacht hast, wir machen wie immer donnerstags die Sendung. Dann wäre
so
das heute gewesen.
Das. Ja, so wird ein Schuh draus. Das, ja. So ergibt das alles Sinn. Ja, ja, okay.
Und dann mussten wir leider verschieben, weil, nee, du konntest nicht, gell? Du konntest am Donnerstag nicht.
Ja, genau.
Genau, also dann haben wir irgendwie verschoben und nochmal verschoben und jetzt sind wir schon am Samstag. Also es wäre der 8. November gewesen, ja.
Genau, kurz, und der hätte seinen Geburtstag gehabt und Aaron Schwarz war jemand, der in den USA sehr viel Zeug runtergeladen hat und das veröffentlicht hat, weil er halt nach dem Paradigma gelebt hat, Sharing is Caring. Und unter anderem unter diesem Motto sehr viele Dinge vorangetrieben hat, die das offene Internet fördern sollten. Und für diese Geschichte, dass er, also das, was er da runtergeladen hat und veröffentlicht hat, das waren wissenschaftliche Papers. Und das hat er halt automatisiert im großen Stil gemacht. Dafür ist er dann von den Behörden verknackt worden. Von den amerikanischen. Und die haben ihn in dem amerikanischen Rechtssystem so sehr malträtiert, dass er sich irgendwann dazu gezwungen sah, Selbstmord zu begehen. Und das wird von vielen Leuten einfach der amerikanischen Justiz zur Last gelegt, dass es dazu kam, dass der junge Mann sich selbst umgebracht hat. Ja, ein tragischer Fall und genau, er hätte seinen Geburtstag gehabt, deswegen die Erinnerung an ihn und das, wofür er eigentlich gebrannt hat, hochzuhalten. Das offene Internet, dass Informationen allen zur Verfügung stehen soll und gerade wissenschaftliche Informationen allen zur Verfügung stehen soll, damit die Bildung in die Breite gehen kann. Und
ja, also genau, diese Erinnerung hochzuhalten ist da schon wichtig. Ja, es ist aber auch wieder deprimierend heute.
Ja, ist echt deprimierend. Was aber krass ist, wie viel er, obwohl er irgendwie, was, 26 ist er, glaube ich, geworden oder so, bevor sich das Leben nahm und was er bis dann irgendwie alles geschafft hat. Der hat ja irgendwie mit, ich glaube, 14 oder so, hat er irgendwie am RSS-Standard mitgearbeitet. Und ist irgendwie Co-Autor des RSS-Standards und so und solche Dinge. Also er hat echt viele gute Dinge gemacht.
Ja. Ja, das ist schon echt tragisch. Also, dass solche Leben dann so früh enden. No.
Ja. Kommen wir zu besseren News vielleicht? Ah, ja. Die erste News ist schon fast ein bisschen lustig. Ihr kennt ja alles. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gepickt. Die Realtime-Erweiterung, die jetzt wohl endlich in den Linux-Kernel kommen soll. Und irgendwie, so gefühlt, reden sie alle 12 Monate oder so, reden sie davon, dass der Preemptive Realtime-Patch jetzt in den Kernel, in den Hauptkernel reinkommt. Und jetzt war ja die Linux-Konferenz in Schottland irgendwo, glaube ich?
Ja, ja.
Glasgow also vielleicht? Edinburgh. Und da haben sie jetzt das nochmal gesagt und es scheint wohl so, als würde das jetzt endlich irgendwann passieren. Das wäre schon cool, wenn man das dann halt einfach über eine Option im Linux-Kernel anmachen kann und sich dann Realtime-Linux-Kernel bauen kann. Wenn man das braucht.
Ja, bauen kannst du den ja schon immer, aber schön wäre, wenn du den wirklich...
Ja, aber also bauen, das heißt, du musst halt die Linux-Source nehmen
Patches.
Und du Patches applyen drauf.
Und ja, wobei, ich meine, gibt's ja vorgefertigt sozusagen schon.
Ja, ich meine, es gibt die Patches schon, aber es ist halt trotzdem immer noch extra, also es ist halt immer mehr Aufwand, als einmal eine Kernel-Config zu machen und zu sagen, so hier und los. Und baue mir einen Kernel mit diesen Optionen. Also das ist schon einfacher und der Vorteil ist halt auch, mit jedem Release wird das ausprobiert und weil mit den Patches kann es halt auch immer mal sein, dass es irgendwie, dass du einen neuen Kernel hast und die Patches aber noch nicht nachgezogen wurden oder so und dann musst du selber wieder was basteln oder warten.
Ja, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich hier mit so Linux Audio und Jack und so allem rumgespielt habe, hieß es auch immer, man sollte den Realtime-Kernel und Realtime-Patches nehmen. Und hatte ich auch eine Zeit lang drauf, aber ja, für die Sachen, die wir jetzt hier im Podcast-Bereich machen, braucht man ihn auch nicht unbedingt. Also da ist ja der klassische Kernel ausreichend genug. Jetzt kann jetzt durchaus sein, wenn du wirklich Musiksachen hast, wo du jeden der Tastendruck wirklich im Nanosekundenbereich oder drunter da irgendwie ankommen muss, da sieht das vielleicht nochmal anders aus, aber ich meine, wenn unsere Stimmen jetzt so ein bisschen verzögert ankommen, sodass es nicht hörbar ist, tut es ja keinen Abbruch.
Ja, also das größere Problem ist ja, dass wir über Internet und so
sowieso Latenz haben und Ende.
Das machen, dann spielt das halt auch keine Rolle mehr, ob der Kernel dann halt irgendwie, also Computer sind heutzutage halt schnell genug für die meisten Use Cases, aber gerade so im Embedded-Bereich und so ist so ein Realtime-Kernel halt schon cool.
Ja, insbesondere, wenn du dann wirklich, weiß ich nicht, medizinische Produkte darauf aufbauen willst. Also ich meine, es geht halt nicht, dass ein Roboterarm dann irgendwie sich noch kurz überlegt, selbst wenn es nur ein paar Millisekunden sind, dass er sich irgendwie bewegen soll oder nicht. Da geht sowas halt nicht.
Genau, und für sowas ist das ganz cool. Und das macht es halt Das macht es halt viel einfacher.
Gut, kommt jetzt rein, ist aber dann natürlich nicht standardmäßig an. Also,
genau.
Weil, wie genau, gesagt, weil auf einem Standard-Desktop braucht man das nicht. Und
es ist auch nicht zwangsläufig auf dem Standard-Desktop wirklich besser. Also nur, weil es Realtime ist, heißt es halt nicht, dass der Durchsatz schneller ist, sondern es heißt halt nur, dass es ja in garantierten Zeiten auf Events reagieren kann.
Muss. Und oder?
Muss. Und das bringt auf dem normalen Desktop-System teilweise gar nichts.
Nee, also es ist sogar verlangsamt die Sache sogar.
Genau.
Genau. Das ist kontraproduktiv. Also ich meine, also ein Desktop-Rechner kann halt mal kurz auf irgendwas warten, ja, wenn die Maus halt sich mal ganz kurz nicht bewegt oder so, weil er schnell was von der Festplatte lesen muss, dann ist das halt zwar viel wichtiger. Mhm. Also das kann man so machen.
Genau. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass diese Systeme, die Desktop-Systeme halt seit jeher ohne Realtime optimiert wurden. Also das, was so das Benutzererlebnis angeht, funktioniert halt ganz gut ohne Realtime. Und nur weil man da jetzt Realtime aktiviert, von alleine macht das noch nicht viel besser, wie ihr schon sagt.
Es gibt ein paar wenige Anwendungsfälle, und wenn man einen dieser wenigen Anwendungsfälle hat, ist das sehr gut. Wenn nicht, dann tja. Und wie gesagt, sie sprechen erst davon und sagen, das wird passieren. Das sagen sie aber schon lange.
Also gucken wir mal. Ich denke, wenn das jetzt schon so groß angekündigt ist, dann wird das jetzt auch was.
Ich hoffe es auch, ja.
Ja,
genau.
Gut.
Weitere dann lustige Dinge.
Wieso lustig? Es ist nicht lustig.
Das ist schon
eine normale Weiterentwicklung.
ReactOS ist lustig. Ich finde ReactOS lustig. ReactOS ist ja dieser Windows-Clone, wo sie Windows nachbauen mit Linux. Und ja, in der Version.
Nee, wo sie Windows nachbauen. Sie bauen Windows nach.
Ja, aber sie machen es irgendwie, indem sie ganz viel von sich bei Linux bedienen und dann irgendwie so Zeug oben drauf bauen.
Ah.
Na gut, naja, sie bauen schon viel um. Also.
Ja.
Sie wollen API-Kompatibilität mit, weiß ich nicht, Windows 2000 oder irgendwas erreichen, keine Ahnung. Und bauen halt so ein Windows nach. Ja.
Tja, auf jeden Fall haben sie jetzt ButterFS integriert. Das heißt, man kann jetzt sein ReactOS 0.4.10 von der ButterFS-Partition booten.
Finde ich total gut. Wenn ich jemals das Gefühl hätte, ich bräuchte ein Windows, dann würde ich das benutzen. Aber ich habe dieses Gefühl nicht, dass ich jemals noch ein Windows brauche. Von dem her nützt mir auch nichts, dass es mindestens ein so ein komisches Windows gibt, was ButterFS kann. Aber wenn, dann würde ich, wenn, fände ich das super cool.
Ja. Was wirklich schön auch neben dem ButterFS an dem Release ist, dass sie die Stabilität hochgeschraubt haben und sagen, dass sie unzählige Fehler korrigiert haben. Und die Anzeige von FreeType-Schriftarten nicht mehr zum Bluescreen führt.
Das ist natürlich wirklich gut. Das ist wirklich ein Feature. Ja, nein, finde ich schön. Mehr Stabilität ist immer mehr gut.
Ja,
genau.
Das ist immer so. Genau.
Das
ja, also ich meine, das ist immer noch besser als so ein Original-Windows, was irgendwie nicht mehr so ein ordentliches Dateisystem hat, glaube ich. Aber gut.
Mhm. Ja, also die ich meine.
Wollten ja viel und sind dann ähnlich so wie macOS mehrfach gescheitert sozusagen.
Ja. Ja. Nee, ein ordentliches Filesystem ist immer okay.
Ja.
Kann man nichts gegen sagen. Dann Xorg. Ja. Ihr benutzt ja alle Xorg. Habt ihr den geupdatet?
Immer.
Sehr schön.
Nee, also eigentlich benutzen wir schon alle Wayland.
Genau.
Ja. Wir benutzen alle keinen aktiven X-Server.
Nö. Genau. Wayland oder halt einfach Wayland. Oder halt einfach gar kein X-Server. Ist auch immer eine Option für Server und so.
Ja.
Genau, da gab es
jetzt sowas ist.
Da gab es einen schönen Bug, den die Nummer 14665 bekommen hat. Und ich habe jetzt keine Webseite dafür gefunden und kein Logo und kein Song. Und nach unserer üblichen Skala würden wir jetzt sagen, ja, ist voll schlecht.
Ja,
aber
ist voll schlecht.
Weil das Ausnutzen des Bugs in einen Tweet passt. Also was sind das? wie viel kann man heute? 288 Zeichen oder so? Irgend sowas.
88!
Genau. Ingo, nicht okay.
Ich glaube, es sind nur 280 und nicht 88.
Ah, das ist halt 280. Wer weiß das schon so genau? Und das, und zwar passt das in Tweet mit Beschreibung und Titel und der Exploit. Und darum würde ich sagen, auf unserer Bewertungsskala ist er sehr gut, ein sehr guter Exploit. Und zwar, was man sich da zunutze machen kann, ist, dass man als unprivilegierter User xorg ein Kommando geben kann und sagen kann, er soll das loggen. Und das wird dann halt, also ein String loggen, und das wird dann halt in ein File gelockt, was man auch angeben kann. Und man kann da halt aber, da es mit den Rechten des xorg-Servers gelockt wird, kann man sich zum Beispiel damit die Shadows-Datei überschreiben und sich somit einen Root-Account anlegen. Und das passt halt alles in den Tweet rein.
Das ist schon böse, ja.
Das ist schon so ein bisschen cool. Ja. Es gibt jetzt ein Patch dafür. Und genau, eigentlich sollt ihr sowieso alle Wayland einsetzen. Ja. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass es so wenig braucht, um das auszunutzen. Und was war noch? Irgendwie gab es noch so ein das Set-UID-Bit. Wenn das nicht auf dem xorg gesetzt ist, dann funktioniert das auch nicht. Also es funktioniert nur bei Distributionen, die das Set-UID-Bit auf dem xorg-Binary gesetzt haben. Und das sind wohl ein paar, aber anscheinend auch nicht ganz alle. Selber habe ich es jetzt nicht ausprobiert.
Ja, auf seinem eigenen Rechner, mit dem man selber root ist. Das bringt halt auch immer nichts richtig. Das ist halt so. Das
ist so. Ja. Für die Forschung.
Genau, und dann muss man irgendwie auch ein lokales, unprivilegiertes Benutzerkonto haben, dass es überhaupt geht. Also es ist nicht so. Von außen ist es schwieriger.
Jetzt auf meinen Arbeitsrechnern will ich das halt auch nicht unbedingt ausprobieren.
Aber Ingo, for science.
Ja, stimmt. Ich arbeite ja auch in einer Forschungseinrichtung, also von dem her könnte man ja auch sagen.
Und dann, wenn dein Chef kommt und dich fragt, warum du nicht arbeitest und warum alle deine Laptops irgendwie kaputt sind, kannst du sagen, ja, es war für Wissenschaft.
Ja. Bin ja auch wissenschaftlich Angestellter, also von dem her passt es schon. Also das kann ich schon sagen, ja. 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 Gut, schöne Sache. Ist hoffentlich in euren Repos schon gefixt, weiß ich nicht. Sind die Fixes da?
Ich glaube schon, ja. Okay.
Also, dann, wenn ihr nicht habt, dann mal wieder aktuelle Updates einspielen, wenn ihr einen X-Server verwendet.
Oder einfach nur die Kommandozeile benutzen.
Oder nur Wayland benutzen. Also ich meine, man kann ja zigtausend verschiedene Sachen machen. Oder einfach kein X verwenden, wer braucht schon. Kommandozeile reicht eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Man kann surfen, man kann E-Mails lesen. Lass doch diesen ganzen grafischen Scheiß.
Ja, in den Händen, da fährt man doch das Handy. Und alles andere machen wir über SSH.
Genau.
Ja.
Nicht?
Naja, wobei.
Okay. Mein Handy hat Wayland, also von dem her bin ich da ja sicher.
Dein Handy schon, aber was machen die Androids? Die haben bestimmt einen Xorg drauf.
In frühen
Versionen, als ich da mal reingeguckt habe, war das X. Aber ob das immer noch so ist?
Na, die haben. Ich würde mal annehmen, die haben das irgendwie aus Performance-Gründen oder so mal selbst geschrieben.
Ja, ich glaube auch. Müssten wir jetzt so einen Android-Experten Matt oder irgendwas fragen. Also Leute, die einfach mehr Android-Entwicklungen gemacht haben in ihrem Leben. Ich habe keine Ahnung, was das Android macht, ganz ehrlich. Keine Ahnung.
Tja, wer weiß das.
Ich kann nur sagen, dass Selfish Wayland macht so.
Ja. Nee, ich glaube, ihr habt recht, die haben den Grafiklayer haben die ja komplett selber in die Hand genommen, weil das mit dem X nicht performt hat, und das haben sie auch schon sehr, sehr früh getan.
Macht auch Sinn. Also, ja.
Keine das Ahnung. War auch mit OpenMoko, war das mit der EX-Server auf dem mobilen Gerät, das war immer ein bisschen hakelig.
Ich glaube, du nimmst halt am Anfang, wenn du hingehst und dir sowas zusammenhackst, dann nimmst du halt einfach ganz viele Komponenten, die es halt schon gibt, und das dann war damals halt X-Server so das, was man nimmt.
Ja.
Und dann, aber.
Und dann tauscht er aus, was nicht performt.
Genau, ja. Und dann siehst du halt, okay, und ich meine, es ist ja auch kein Wunder, das X-Server-Zeug ist ja halt auch richtig alt. Das ist halt nicht dafür ausgelegt, irgendwie auf Phones zu laufen. Und dann, ja, schreibst du den Teil halt neu.
Mhm.
Das macht schon Sinn. Genau.
Genau. Sagen Kommen wir zu, oder wollt ihr dazu noch was sagen?
Nö.
Kommen wir zu Containern auf dem Desktop.
Yes, mehr Container.
Klingt gut, oder?
Super.
Ja, Container, genau. Also ihr kennt ja diese Container, also so von Docker und Podman und was weiß ich, welche Singularity eure Container-Umgebung, die ihr auch immer, LXC, ihr verwenden wollt, wie auch immer. Und da haben sich ja mehrere Leute oder mehrere Firmen zusammengesetzt und haben diese OCI-Spezifikationen gebaut, die einmal die Images spezifiziert, also das ist halt dann so, ein großer Teil ist es halt so, wie es bei Docker war, aber es gibt halt diese Image-Spezifikationen von OCI, und jetzt haben die sich irgendwie mit Flatpak zusammengetan, die wir in der letzten Sendung, glaube ich, auch hatten mit Flatkill, oder da war doch auch so ein böser Bug.
Mhm.
Irgendwas. Naja, vielleicht ist es ja alles besser, wenn man jetzt statt des Sandboxing das in einem OCI-Container macht.
Bestimmt.
Who knows? Also Container für den Desktop. Ich habe mir leider den, wie immer, eigentlich lesen wir euch dieses Internet vor, ne? Ich habe es jetzt nicht komplett vorgelesen, aber ich habe einen total tollen Artikel, das haben sie jetzt gerade irgendwie rausgebracht, auch vor 2-3 Tagen. Klingt irgendwie interessant. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ja.
Also du kannst dann im Prinzip einfach dein Ding ganz normal in Flatpak paketieren und dann sagen, jetzt mach mir einen Container
draus. Dann ist es ein Container, oder? Und dann verteile ich den Container und führe den Container aus. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt der Vorteil ist gegen einem Flatpak-Image.
Aber ja, dass es im Container läuft halt. Und du die Vorteile von, was benutzen sie? SC Linux und App Armor und so bekommst, um ja, und halt, dass du dein Filesystem ja so ein bisschen halt abstrahiert hast, weil dein Container normalerweise nicht auf alles zugreifen kann, aber ich glaube, das Problem da ist dann auch wieder, die Leute wollen ja dann trotzdem irgendwie auf Dateien zugreifen, aus dem Container raus, für ihre
USB-Geräte, also ich meine, bringt mir jetzt auch irgendwie nichts, weiß ich nicht, wenn in meinem Container dann meine Maus nicht angezeigt wird oder so, ist irgendwie.
Genau, und dann willst du ja, ja gut, das kannst du ja irgendwie über X-Forwarding oder so lösen.
Ja.
Genau. Ich habe ja mal den Talk gepickt von, wie heißt sie? Jessie Frazelle oder so. Die hat sich sowas Ähnliches gebaut. Die hat ihr ganzes Desktop, ich packe den Link nachher in die Shownotes, der hat ihr ganz Desktop System in Container, in Docker-Container gepackt, einfach weil es geht. Das ist schon ein bisschen lustig, kann man natürlich machen. Ja,
ist nicht, es gab
das ist super Tools für Analysezeug. Ich habe da mal einen Vortrag von jemandem gesehen, der hatte das gemacht, um das Web-Tracking-Verhalten zu analysieren. Und der hatte dann halt verschiedene Docker-Container für verschiedene Browsing-Tasks mit verschiedenen konfigurierten Browsern drin. Das war schon ganz schön abgefahren. Aufwendig, aber wohl effizient dabei zu erkennen, wie die Tracking- und Algorithmen, so auf das reagieren, was er macht.
Logarithmen wäre aber auch schön.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, kann man schon machen.
Genau. Ja, aber die Probleme, wir hatten ja, wie Ingo schon angetönt hat, wir hatten ja das Kill Flatpak. Die Probleme, die da beschrieben werden, ist halt irgendwie so, dass die Dependencies geoutdated werden, dass das Sandboxing mehr oder weniger ausgeschalten wird. Und ich glaube, dass das bekommst du halt auch nicht mit Containern weg. Also du hast dann zwar outdated Dependencies im Container, aber wenn der Container halt wieder so viele Rechte bekommt, weil er irgendwie auf alle Files zugreifen muss, aus Convenience-Gründen.
Oder man es reinmappt in den Container halt.
Genau, ja. Also das ist ja dann egal, wie der Container auf deine, also dem diese Krypto-Verschlüsseler-Dinge, denen ist es ja egal, wie sie deine Files verschlüsseln können. Ob du dein NAS jetzt irgendwie auf deinem Computer gemountet hast und dein Computer geowned wird und dann dein NAS verschlüsselt, das ist ja egal, kaputt ist es nachher trotzdem. Tja, aber ist bestimmt lustig oder so.
Ja, also muss man sich mal, ich weiß noch nicht, wo die jetzt dahin wollen und ob das dann richtig benutzbar sein wird. Also auf jeden Fall hast du dann irgendwie, ja, so wie Docker-Images, also Container-Images, die halt irgendwie Flatpaks sind und die ganze Flatpak-Struktur enthalten. Also ja, im Sinne von leichter verteilen, weiß ich nicht. Flatpaks sind ja schon relativ einfach zu verteilen. Im Sinne von, sie sind vielleicht ein bisschen more secure, also sicherer, weil vielleicht dann doch ein bisschen Isolierung da ist, muss man sich angucken. Also es ist jetzt noch, wird noch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ich wollte das trotzdem jetzt hier mal mit erwähnen, weil wir das, wie gesagt, letztes Mal schon mal besprochen haben und das ist ja schon ein interessantes Thema ist, wo sich Linux da so ein bisschen positioniert. Klar, viele Leute bevorzugen einfach das, was die Distribution bereitstellt. Wenn es eine Rolling Release Distribution ist, ist da ja auch relativ aktuelle Sachen drin. Wenn es keine ist, dann hat man schon öfter das Bedürfnis, also mir geht es zumindest so, auch Applikationen zu benutzen, die keine 6 Monate alt sind. Von dem her sehe ich schon auch den Bedarf, dass Leute neueres Zeug verwenden und halt auch für die Entwickler, die irgendwie sich nicht um 30 Versionen, verschiedene Versionsstände, die da draußen sind oder sein können und Leute dann mit Bugs ankommen, die halt eventuell schon zigtausendmal gefixt sind, aber die halt noch in Debian Old Stable drin sind. Und dann die Leute immer noch auftauchen und sagen, das geht aber nicht. Und du denkst, ja, es ging vor 5 Jahren nicht und ist schon ewig gefixt, aber hey, wenn du immer noch den alten Scheiß einsetzt, kann ich auch nichts machen. Also da sind ja mehrere Ebenen, die da mitspielen. Und von dem her, ja, kann das schon ein Ansatz sein, der dazu führt, dass Leute schneller an das Zeug kommen und es eher verwenden und die Entwickler schneller ihre Software an den Kunden sozusagen kriegen. Aber klar, wir müssen halt gucken, dass das immer noch sicher genug ist. Ja, genauso sicher wie der andere Weg, der halt wesentlich länger dauert, ist es garantiert nicht, aber es sollte halt sicher genug sein. Mhm.
Vielleicht ja, Dinge richtig machen, statt einfach kaputte Dinge in Container packen.
Man macht halt alles in Container und dann ist es gut und dann ist es auch, richtig, glaube ich.
Die Container machen es einfacher, mit den nicht ganz aktuellen Sachen umzugehen, weil du eine höhere Isolierung hast.
Ja, aber das ist irgendwie wie so einfach.
Wenn sie es dann nicht gleich als Root ausführen, ne?
Also. Not als Firewall zu benutzen. Ich meine, ja. Also es hat schon irgendwie so ein paar Dinge.
Ich finde, der Vergleich hinkt schon. Yeah. Und du musst es ja auch nicht nur in dem Kontext veraltetes Zeug sehen, sondern einfach, dass du mit deinen Abhängigkeiten deine Umwelt in Ruhe lässt. Dass wirklich mehr Richtung Self-Contained System du arbeiten kannst. Dass du, das ist das, was dein System braucht, um zu funktionieren, das packst du zusammen in einen Container und lieferst es aus.
Ja, aber
und musst dich viel weniger darum sorgen, was drumherum passiert.
Ja, aber warum packst du das in einen Container? Wenn du von so vielen verschiedenen Dingen abhängst, dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen kaputt.
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Dafür gibt es zu viele Anforderungen, die eben bedingen, dass du Zeug mit reinpacken musst und dass du Abhängigkeiten hast.
Ich weiß ja nicht. Ja.
Ja, also wir auf Arbeit haben auch immer die Diskussion, ob jetzt Container und wenn ja, wo und wo macht man es doch lieber über Paketverwaltung und baut sich seine RPM-Pakete eventuell selber. Und also es ist schon eine lange Diskussion, aber ich sehe auf der einen Seite klar die Vorteile von Containern, aber natürlich auch die Nachteile im Bereich Sicherheitsaspekt und so. Da muss man seine eigene Registry aufbauen und nicht halt einfach Zeug aus dem Internet laden und sie ausführen und denken, das ist sicher. Es ist so ein bisschen so, wie Microsoft ja groß geworden ist. Ich lade mir irgendwelche Echsen aus dem Internet und doppelklick die dann und dann habe ich mir ein Virus installiert. Juhu. Man muss, wenn man mit dem Zeug umgeht, mit Containern umgeht, muss man halt wissen, was man tut. Und da es so einfach ist, ja, und so einfach zu benutzen und es eventuell jeder kann, sich irgendwo ein Basis-Image zu holen, was halt schon irgendwie zigtausend Sicherheitslücken hat und darauf aufzusetzen, Dinge zu bauen. Ja. Wie gesagt, das ist dieses, ich habe ein Windows installiert und klicke lauter Exe an und mache mir auch keinen Kopf drüber, wo das herkommt, Phänomen. Solche Leute wirst du immer haben.
Ja, also es gibt definitiv auch gute Gründe, Container einzusetzen. Aber ich sehe halt echt...
Du bist viel, schneller.
Ich sehe halt echt viel Leute, die halt einfach irgendwelche Dinge nicht richtig machen und das dann in Container packen und sagen, so, jetzt bin ich fertig. Und das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Und irgendwie, genau.
Ja. Gut.
Aber ich habe auch nachher Dinge zu Containern gepickt, also es ist nicht so, dass würde ich das nicht machen.
Heutzutage kommt man schon kaum noch drumrum. Und wie gesagt, jetzt halt auch auf dem Desktop.
Genau.
Also
viel zu nützlich.
2018 ist das Jahr von Containern auf dem Desktop.
Genau, ich habe den Talk gefunden, das heißt CoreOS Container Linux on the Desktop.
Ja.
Und das ist genau das, halt ein CoreOS irgendwie als Basissystem und obendrauf dann halt einfach alles in Container. Also jede einzelne App in einem extra Container. Kann man machen. Und es ist, also ich finde, der Talk ist auch sehr gut. Ich habe den nochmal verlinkt. Genau, dann Sailfish OS.
Ja, genau.
Neues fürs Handy.
Genau, eine neue Version von Sailfish OS ist da. Sailfish 3. 3.0 irgendwas. Und jetzt, glaube ich, seit gestern, vorgestern, offiziell auch für ein paar neue Geräte. Also man kann ja gerade hier in Deutschland so ein Sailfish-Gerät nicht einfach in den Laden gehen und dir eins kaufen, sondern du hast das Sony Xperia X, was halt mit Android normalerweise kommt, und dann könntest du dir halt Sailfish X kaufen bei Jolla. Also ist eine Lizenz, die du kaufen kannst. Gibt auch die freie Version, die ganz normale Open Source oder Community Edition, die du nicht bezahlen musst und drauflöschen könntest. Aber wenn du also ein paar Features wie zum Beispiel Android Support und Active Sync Support und sowas haben willst, dann musst du halt die Version kaufen. Die kostet 49 Euro irgendwas wahrscheinlich im Jahr, oder das ist noch nicht so ganz klar. wenn du sie kaufst, hast du halt so und so lange Support. Und wenn du den dann wieder haben willst oder neue Geräte dazu kommen, dann musst du wahrscheinlich nochmal eine neue kaufen. Mal gucken. Jetzt kamen auf jeden Fall neue Geräte dazu, und zwar das Sony XA2, dann mit Plus und mit Ultra. Also XA2, XA2 Plus, XA2 Ultra. Die sind jetzt die dazugekommen sind. Wobei das Image war irgendwie kurz da, dann gab es Probleme und dann ist es wieder weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon wieder da ist. Und das ist auch so ein bisschen, wo die Community jetzt so ein bisschen Kritik äußert. Also, dass da die Qualitätssicherung nicht so richtig passt und auch Features, die, okay, für Sailfish 3 versprochen wurden. Gut, jetzt sind wir erst bei 3.0. Ja, man kann dann sagen, ja, 3 ist ja ein längerer Entwicklungsschritt. Da kommt dann schon noch mal ein neues Qt-Update und da kommt dann schon noch so ein paar andere Sachen, die sie halt auch versprochen hatten bei es kommt in Sailfish 3. Die sind halt verschoben worden und das ist dann schon ein bisschen traurig. Und oder die Erwartungen waren höher als das, was jetzt geliefert wurde. Ansonsten, ich habe es jetzt hier auf meinem Hauptgerät, also auf meinem Sailfish, oder auf meinem Sony Xperia X noch nicht drauf, sondern ich habe es nur auf dem, ich habe noch ein anderes Jolla-Gerät, dieses Jolla C. Da habe ich es schon mal drauf getan. Und ja, also funktioniert gut. Es gibt jetzt auch einen helleren Modus, wenn man den haben will. Die so ein bisschen die Anordnung von so einem Quick-Menü ist jetzt anders. Da kannst du ein paar die Auswahl ist ein bisschen anders. Ich kann einfach mal ein Video vom Logic verlinken, der die Unterschiede so ein bisschen erklärt. Oder ihr könnt es euch auch in diversen Sachen durchlesen. Also wer halt tatsächlich nicht Android oder iOS verwenden will, der ist sozusagen bei Sailfish gut aufgehoben. Ist halt so das Einzige, was es sozusagen immer noch gibt. Ja, obwohl die auch schon ein paar Mal fast tot waren. Ja, und wer halt ein freieres System haben will, wie gesagt, hier mit naja, du kannst dich per SSH auf dem Gerät einloggen. Es hat Pulse Audio, es hat Wayland. Es ist halt so ein richtiges Linux. Und demzufolge, oder das ist auch der Grund, warum ich das jetzt schon seit über einem Jahr als einziges Betriebssystem für mein Handy verwende.
Benutzt du das als dein primäres Handy oder hast du noch ein Android nebenbei?
Nee, ich habe kein Android.
Das funktioniert?
Ich bin von iOS direkt auf Sailfish gewechselt. Ich habe kein Android-Handy.
Krass.
Schon seit einem Jahr habe ich, oder über ein Jahr, anderthalb habe ich kein anderes
Gerät mehr. Und wie viel stößt du so an mit Apps, die irgendwie nicht so richtig funktionieren?
Die Apps, die ich brauche, funktionieren alle.
Also die.
Also ich meine, ich habe natürlich, es laufen, da ich wie gesagt auch den Android-Support habe, laufen halt auch so Sachen wie Google Maps, die Geräte, die Sachen nerven dann immer, weil sie sagen, du hast hier keine Play Services, ich funktioniere nicht so ganz. Aber bis auf, dass diese Meldung halt immer kommt, funktioniert alles.
Cool.
Ja. Also, weiß ich nicht, ich kann bei Amazon einkaufen, ich kann die Bahn-App benutzen, ich kann Google Maps benutzen oder halt auch OpenStreetMaps-Apps. Das funktioniert alles. Ich jetzt kann meine Banking-App verwenden. Obwohl, stimmt, nee, bei diesem Fototan-Dings, da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal ein Problem. Der will, weiß ich nicht, der kommt mit der Kamera nicht klar. Weiß ich nicht, ob er sie nicht scharf stellen kann oder auf jeden Fall versucht es, dieses Bild bei der Fototan irgendwie zu lesen und passiert nicht. Das war jetzt aber tatsächlich das Erste, was mir so spontan, ich gehe gerade mal so durch meine Apps durch, was jetzt nicht funktioniert hat in den letzten paar Jahren. Alles andere könnte jetzt auch sein, was ich nicht, wenn man die man kann sich über Umwege halt diese Play-Service noch installieren. Darf man zwar eigentlich von Google-Seite aus nicht, aber es gibt ja Möglichkeiten, das trotzdem zu tun. Ob das dann geht, keine Ahnung. Mhm. Aber sonst, Signal habe ich drauf, Telegram habe ich drauf. Bei ein paar Sachen gibt es auch immer extra native Apps, aber wie gesagt, bei vielen verwende ich halt so diese Android-Apps tatsächlich, wenn es halt nichts Alternatives gibt. Also den DB-Navigator findet man in der Qualität natürlich nicht als native App. Da bleibt halt nichts anderes übrig. Und auch wenn man Google Maps haben will, muss man halt die Android-Apps nehmen. Aber für eine OpenStreetMap-Apps gibt es viele verschiedene, die dir das auch so anzeigen und gut funktionieren. Ja. Und da ist jetzt die neue Version draußen. 3.0.1 irgendwas. Und ich werde mir dann wahrscheinlich auch irgendwann so ein Xperia XA2 oder Plus oder sowas holen und das dann da mal drauf tun. Aber ja, wird noch ein paar Wochen dauern. Jetzt morgen, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon vorbei. Am 11.11. ist in Berlin auch dazu eine Release-Party. Also die waren ja schon vor ein paar Wochen, Monaten schon mal hier in Berlin, die Selfish-Macher. Da hatte ich ja auch ein Interview mit dem jetzigen CEO gemacht. Und da gibt es jetzt wieder eine Release-Party, wieder in Berlin, wieder an der gleichen Stelle. Also wenn ihr das zufällig gerade live hört und da Interesse habt, könnt ihr natürlich nochmal hingehen. Es gibt auch, wer sich für das Thema interessiert, es gibt auch Telegram-Gruppen, also eine deutsche Selfish-OS-Community, in der halt die ganze Zeit über diese ganzen Themen diskutiert wird. Ja, kann man vielleicht auch mal verlinken oder sowas. Gut, das war, habt ihr noch Fragen? Selfish 3, wie gesagt, soll ein bisschen performanter sein und so ein paar Features, die sie angekündigt haben, haben sie halt doch leider verschoben. Das Team ist halt nicht so riesengroß, was das Zeug entwickelt. Sie haben so ein paar Kooperationen mit verschiedenen Herstellern, aber so für den deutschen, europäischen Markt bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, so ein Sony-Gerät zu kaufen. Sony Xperia X, XA2, XA2 Plus, XA2 Ultra. Dual-SIM ist auch wurscht. Und die dann darüber zu benutzen. Also Platz zu machen, das Android runterzuschmeißen und dann halt Selfish drauf zu tun.
Jo. Schön.
Fragen? Auf jeden Fall. Schön, dass es weitergeht, dass es so genau. Lebendig ist. Ja.
Genau, es soll noch für dieses Gemini, das ist so, sieht aus wie diese Nokia Communicator früher.
Das ist echt ein geiles Teil an Hardware. Wenn das nicht so teuer wäre, hätte ich mir echt eins geshoppt.
Die haben jetzt auch wieder eine neue Crowdfunding-Kampagne. Die wollen ein neues Gerät rausbringen. Mal kurz gucken, wie heißen die denn? Gemini PDA irgendwas Target Gemini.
Also vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist so ein großes Phone mit Tastatur. So.
Genau. Die heißen Planet Comp? Planet Computing oder so. Und die haben jetzt wieder ein neues. Ich suche gerade eine neue Kickstarter-Kampagne oder Indiegogo oder was auch immer. Und wollen ein neues Gerät rausbringen und suchen da halt jetzt oder suchen Leute, die halt da mitmachen.
Der Cosmo Communicator?
Ja, genau.
Hier, ich verlinke hier mal den Indiegogo Dingsy.
Genau, Cosmo Communicator ist das Ding, was ich meine.
Sogar mit Screen auf beiden Seiten? Oder?
Das ist eine Indiegogo-Kampagne, ne? Hast du die Indiegogo-Kampagne gerade gefunden?
Genau, die habe ich verlinkt im Pad.
Ja, stimmt. Da ist auf der anderen Seite ist auch ein Display. Ja. Ja, also sie haben auch schon ihr Ziel erreicht irgendwie. Von dem, was sie haben wollten. Er sieht auch cool aus. Ich warte halt immer noch, dass es jetzt, wie gesagt, es läuft auch mit Android oder kommt mit Android, kommt auch mit, glaube ich, mit einem normalen Linux und soll halt auch mit einem Selfish kommen. Und da warte ich jetzt halt eigentlich drauf, dass mal offiziellen, halboffiziellen, whatever Support, also ich hätte gern so ein Gerät, ja gut, mit einem normalen Linux vielleicht auch, mit einem Android brauche ich es jetzt nicht. Oder halt mit so einem Selfish-Gerät oder mit Selfish drauf. Und das wäre halt cool, wenn man die auch gleich damit kaufen könnte und nicht nur mit einem Stock Android. Aber wie gesagt, es sieht aus wie ein Communicator, kannst aber eine SIM-Karte reintun. Also es ist so ein Mini-Computer, mit dem du telefonieren kannst, mit dem du halt wohl halt mal wirklich eine volle Tastatur hast und auch schnell mal drauf rumtippen kannst. Und manchmal, ja, reicht einem ja sowas, ja. Man will nicht irgendwie mit diesem ein, zwei Finger-Suchsystem da auf dem Display rumtatschen, sondern man hätte gerne mal zumindest ein bisschen mehr. Und wenn man halt auch nur so eine SSH-Session oder mal schnell eine Recherche im Netz oder sowas machen soll, will oder, weiß ich nicht, eine längere Textnachricht schicken muss, dann ist so ein Gerät schon ganz cool. Und es ist immer noch klein genug, also
es passt halt in eine Manteltasche oder so.
Genau. Ist schon ganz sexy. Und nachdem ja irgendwie die Displays bei anderen auch irgendwie immer größer und immer größer und immer größer werden, kann ich mir auch sowas vorstellen.
Das einzige Problem, was ich mit dem Ding habe, ist halt echt, der Preis ist halt echt ein bisschen teuer für das, dass ich es dann vermutlich doch nicht so oft brauche.
Als ja, Spielzeug oder zum Basteln, ja.
Definitiv. Es kommt drauf an, also ich meine, wenn du es wirklich als Hauptgerät halt verwendest, das kommt halt auf den Typ drauf an, ja, also du kannst es ja auch als dein einziges Telefon verwenden. Dann macht das schon wieder Sinn. Dann bist du ja noch billiger als andere Telefone, die du da so kaufen kannst. Aber ja, also dieses neue kostet jetzt hier irgendwie um die 600 US-Dollar. Der Gemini ist ein bisschen billiger, da wäre irgendwie um die 400 oder sowas. Muss man sich überlegen. Also können wir mal verlinken. Wer Interesse hat, da diese neue Indiegogo-Kampagne zu unterstützen, der kann sich da ja mal melden. Ich weiß nicht, stehen hier irgendwelche, seht ihr gerade irgendwelche Specs, Key Features? Ah ja, also hat eine 24-Megapixel-Kamera, das Ding. Also dieser Cosmo Communicator, zwei Displays, Micro-SD-Karten und SIM-Karten-Slot. Und dann nochmal innen drin nochmal eine 5-Megapixel-Kamera. Nee, 6-Megapixel-Kamera intern, also außen 24. Und wenn man aufklappt drin, dann nochmal 5-Megapixel. 6-Megapixel, sorry. Und einen knapp 7-Zoll LCD-Touchscreen-Display. Headphone, Stereo-Speaker. Und eine 4220 mAh Batterie und USB-C-Connector. Und zwar zwei. Ja, one on each side. Das ist doch schon ganz cool. Da also kannst du dann zumindest Selfish unterstützt jetzt auch, dass du hier an den USB-Port, wie heißt es, OTG oder so, ne? Mhm. Ist es, wenn du an den USB-Ports auch Sachen, auch USB-Sticks und sowas anschließen kannst?
OTG, ja.
Also Selfish unterstützt das jetzt in der neuen Version zum Beispiel auch. Weiß nicht, so ein Standard-Android unterstützt das auch?
Ja.
OTG? Also,
ja?
Ja.
Ja?
Ja,
ja. Ja? Okay. Genau, da so kriegst du auch einen Mauszeiger auf dem Android-Desktop, eine Maus da anschließt.
Echt?
Mhm. Okay, krass. Wenn du dein Display zum Beispiel kaputt gemacht hast und noch irgendwie Dateien oder irgendwelche Settings oder irgendwas trap kopieren willst, dann kannst du irgendwie so über
ja, genau, den Move habe ich auch schon öfter gemacht. Ja.
Dann schließt du einfach eine normale Maus an und das funktioniert. Musste ich auch schon machen. Geht erstaunlich gut. Und auch so, du kannst so eine ganz normale Tastatur anschließen, was auch ganz lustig ist.
Okay. Habe ich bisher noch nie gebraucht, aber ja. Also kann man machen, wenn man dann hier bei diesem Cosmo Communicator noch zwei USB-Ports hat, also zwei USB-C-Ports und dann halt auch noch, weiß ich nicht, kannst ja auch eine Docking-Station sozusagen anschließen. Das wird schon ganz witzig irgendwie. Ja, und sonst hast du halt LTE, Dual-SIM, ja, Sachen, die man halt so braucht.
Alles, was man braucht. Sehr schön.
Alles, was man braucht. 228 GB Internal Memory, 6 GB RAM, WLAN, mit AC, RGPS, FM Radio. Ja. Klingt ganz interessant. Jo. Haben wir auch nochmal dafür Werbung gemacht, sozusagen. Das ist auch die Woche jetzt hier über Twitter vorbeigeflogen.
Genau, die könnten uns jetzt Probegeräte schicken für das, dass wir schon Werbung machen. Fände ich gar nicht so schlecht.
Ja, dann könnte man das wenigstens auch mal in Ruhe ausprobieren. Sehe ich auch so.
Können wir objektiv dann darüber berichten, wie gut oder wie schlecht das in Wirklichkeit ist.
Da müssen wir aufpassen, ob wir nicht demnächst irgendwo Dauerwerbesendungen einblenden müssen, wenn wir über YouTube streamen. Tja.
Ich glaube, das wollte der Holgi machen.
Dauerwerbesendung?
Das hat er irgendwie in einer seiner letzten Podcasts erzählt, dass er jetzt wohl bald so eine... Nee, nicht, dass er wohl so bald, sondern er hat gesagt, dass er das mal geplant hat und machen will. Dann verklagt er uns wegen, weil wir seine Idee klauen oder so. Wer weiß das schon so genau, wie das funktioniert.
Ja. Im Gegensatz zu dem Cosmo Communicator ist das ja ein ganz schönes Schnäppchen jetzt gewesen. Die nächste Sache, die wir da auf dem Plan haben, hat irgendwie 33,4 Milliarden gekostet.
Meine Überleitung wäre ja gewesen, nicht nur Selfish hat eine neue Version, sondern auch Fedora. Die Fedora Version 29, und das ist ja die große News jetzt bei Red Hat, dass sie Fedora 29 released haben.
Das ist die große News.
Genau, neben dem, dass sie von IBM gekauft wurden oder so.
Ja. Ja. IBM sucht ja seit längerem nach einer Möglichkeit, sich zu retten. Und jetzt haben sie sich gedacht, kaufen wir doch mal jemand Innovatives und haben Red Hat gekauft.
Fand ich echt krass, hätte ich nicht gedacht.
Das kam für mich auch überraschend, weil Red Hat ja schon ziemlich steil ging. Das hat mich gewundert, dass die sich kaufen lassen.
Ja,
genau. Also sie gehen immer noch steil. Sie sind in dieser ganzen Cloud-Plattform-Geschichte, OpenShift, sind sie sehr engagiert dabei, sehr weit vorne. Und sie kennen auch viele größere Firmen, die darauf setzen. Und da drin eine Alternative zu Amazon und Google und Azure von Microsoft finden. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob es dann demnächst Blue Hat ist.
I doubt it. Naja, sie haben ja angekündigt, dass Red Hat quasi erstmal eine eigene Sparte bleiben soll. Also ich glaube, wenn du da anfängst, in Anführungsstrichen alte, verknöcherte IBM, diese Strukturen da irgendwie zu nehmen und sie über Red Hat zu stülpen, geht das, glaube ich, schief.
Das wird alles kaputt machen. Und da gab es aber auch Artikel, die ich gelesen habe, wo IBM das wohl bei anderen Zukäufen immer gemacht hat. Und das hieß sie hatten da so einen schönen Begriff für erfunden, IBM-ifizierung, und die IBM-Prozesse, die haben die meisten Unternehmenskulturen einfach nicht verkraftet, und das scheinen sie bei Red Hat vermeiden zu wollen, was erstmal ein guter Plan ist.
Ja, ansonsten endet das halt genauso wie die SUSE-Übernahme durch Novell damals. Also ich meine, war ja ähnlich, ja, okay, die waren zwar beide insgesamt wahrscheinlich wohl, also kleiner, ja, also SUSE ist ja kleiner als Red Hat und Novell ist kleiner gewesen als IBM, aber trotzdem so eine ähnliche Konstellation. Und während SUSE ja jetzt mittlerweile oder demnächst wieder eigenständig ist sozusagen, geht Red Hat jetzt den umgekehrten Weg. Aber das war halt, glaube ich, damals das Problem. Also SUSE war halt dann so in diesem Corporate-Gedöns eingebunden und da wurden halt die Strukturen drüber gestülpt und das hat halt irgendwie gar nicht funktioniert. Gut, da kann man jetzt auch noch sagen, waren ja auch noch völlig unterschiedliche Kulturen, die deutsche SUSE und die amerikanische Novell. Ja, hier sind es jetzt zwei amerikanische Unternehmen, die sollten sich ja von dem her unternehmenskulturell schon näher sein, aber ich glaube, wenn IBM da seine ganzen Geschäftsprozesse über Red Hat auskippen würde, würde das auch nicht gut sein. Und ja, also wie gesagt, ich hätte damit überhaupt gar nicht gerechnet. War eine krasse News. vor ein paar Tagen. Oder ja. vorletzte Woche.
Bin ein paar Tage ins Land gezogen seitdem, aber auf jeden Fall.
Müssen wir gucken, was daraus wird. Also klar, für IBM macht es durchaus Sinn. Also dieses Bluemix, weiß ich nicht, ist ja ihre Kubernetes-Pass-Geschichte, die sie da am Start haben. Hat garantiert nicht diese Traktion, die OpenShift von Red Hat hat.
Mhm.
Und ja, sehen halt, welchen Erfolg Google und Amazon und Microsoft in dem Bereich haben. Und ja, wenn man sagt, Cloud ist die Zukunft, dann macht es durchaus Sinn, da den Teil dazu zu kaufen, sozusagen.
Ja. Auf jeden Fall. Also sie haben ja selber versucht, mit Bluemix Zeug zu lancieren und sind einfach nicht vom Fleck gekommen. Und dann bei dem, was sie in der Kriegskasse haben, ist dann logisch, dass sie anfangen zu gucken, wen sie sinnvollerweise kaufen können. Aber dass sie Red Hat bekommen überhaupt, das
ja, ja, Überraschung, also gehört habe ich auch, dass auch andere Leute wie Microsoft so Interesse hatten.
Mhm.
Ich jetzt denke, okay, warte mal.
Ja,
aber ich meine, es gibt ja noch Canonical. Die haben sich auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, hier, man hätte auch uns kaufen können.
Haben sie wirklich?
Hab ich gar nicht mitbekommen. Also, es gab irgendwie einen Artikel von Shuttleworth. Ich habe ihn jetzt leider nicht gelesen, also es ist eher so, das, was in Twitter an mir vorbeigeflogen ist, ist jetzt nicht ganz gute journalistische Recherche, würde ich mal dazu sagen. Das schicke ich jetzt voraus, aber das dürft ihr ja bei uns sowieso, also hier in dieser Talksendung sowieso nicht erwarten. Wir sind ja nur, wir lesen euch dieses Internet vor. Wir haben jetzt nicht alles im Detail recherchiert. Das meine ich machen. Genau, wo halt drin steht, ja, also kriege ich es zusammen. Ja, dass sie quasi den Falschen gekauft haben, weil IBM. Tja,
ich finde das. Ich finde auch, sie haben den Falschen gekauft. Genau, weil. Ich benutze ja dieses Fedora und ja, vielleicht muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass sie das kaputt machen und dann müsste ich mich umgewöhnen und ja, wie wir auch schon gelernt haben, am gewissen Alter geht das nicht mehr.
Ja, komm, alle unter 30-Jährigen können das. Naja gut, Fedora ist ja noch jetzt immer noch ein Community-Projekt. Das ist ja nochmal schwieriger. Als genau. Wenn du jetzt Änderungen bei Red Hat Enterprise Linux dann erwarten würdest. Von dem her, wenn Fedora da merken würde, das geht gar nicht, dann würde man halt seinen eigenen Weg gehen. Also klar, sie sind, oder Red Hat ist der große Sponsor davon, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Community-Projekt auch alleine überleben könnte.
Mhm. Ja,
wenn
das
da jetzt ein schlimmer Bruch passieren würde.
Ja. Überleben können, ja, die Frage ist halt, wie gut es dann noch ist. Also
klar.
Red Hat kippt da halt, glaube ich, schon ordentlich Geld rein, halt, weil sie es auch als Spielwiese sehen,
um ja, Dinge
auszuprobieren. Genau. Und das ist eigentlich schon cool. Aber ja, also jetzt kurzfristig für das Fedora 29 Release hat sich ja noch nichts geändert. Das habe ich jetzt mal installiert.
Mittelfristig ändert sich da auch nichts. Also wenn IBM wirklich sagt, Red Hat bleibt eine eigene Business Unit oder wie auch immer man das dann in dem
ja, Sprich gut, aber das,
nennt.
Das ist ja das, was alle immer bei einer Übernahme am Anfang sagen. Und dann geht es halt so ein Jahr, zwei und dann ist es dann plötzlich nicht mehr so ganz. Also
ja. Ich glaube, solange diese Business Unit auch Gewinn macht, wird sich da auch nicht groß was ändern. Also sie wären schon schön blöd, wenn sie da mehr durchgreifen würden. Die Frage ist halt, was passiert, wenn, sollte es irgendwann mal so weit kommen, dass das Red Hat halt von alleine keinen Gewinn mehr macht und sich negativ entwickelt, dann muss man die ganze Diskussion eventuell nochmal führen. Aber bis dahin
ja, da bin ich
irgendwie. Sehe ich nicht, dass ich da groß was ändern müsste.
Weil ich meine, schau dir irgendwie so ein, gut, ich meine, das war jetzt Facebook, aber Facebook, was sich irgendwie WhatsApp gekauft hat oder Instagram.
Ja gut, aber die
und so.
Haben halt keinen Gewinn gemacht. Also ich meine, WhatsApp hat halt keinen Gewinn gemacht. Ja, die und Instagram glaube ich auch nicht. Da ist es dann halt schon nochmal was anderes, wenn du Sachen kaufst, die halt, die aus sich raus außer Marktposition oder wo du die Leute kaufst, halt nichts beitragen sozusagen. Aber wenn du eine Red Hat kaufst, die Jahr für Jahr Gewinn macht, die kannst du halt auch so laufen lassen. Die macht trotzdem weiter Gewinn, solange du da nichts kaputt machst.
Genau.
Das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ja.
Ja, stimmt schon.
Wenn du dir was ans Bein bindest, was halt Verluste macht und wo du halt gucken musst, dass du daraus irgendwie jetzt Geld machst und dann, ja, triffst du halt Entscheidungen, die halt zu deinem Business passen und versuchst, ja, das Maximum an Geld da irgendwann rauszuholen. Schon, sonst brauchst du halt kein Unternehmen führen irgendwann. Ja. Finde ich dann schon nochmal einen Unterschied. Ja, interessant ist, wie gesagt, zu sehen, ob das jetzt irgendwas verschiebt im Cloud-Bereich. Ich meine, AWS, Amazon ist da immer noch sozusagen der unangefochtene Platzhirsch. Die machen noch mittlerweile mehr Geld, glaube ich, mit dem Teil, als mit diesem komischen Shop, den sie da noch so haben, wo sie so
Das machen sie schon ganz lange und das Lustige ist, dass das Normalverbraucher wirklich nicht bewusst ist. Also ganz oft, wenn ich in Gesprächen dann sage, ja, Amazon ist nur nebenbei der Shop, Amazon betreibt eigentlich das Internet. Da gucken einen sehr viele Leute immer schief an. Das, ja,
das ist, kannst du mit Microsoft ja genau das Gleiche. Also ich meine, das kennen die Leute vielleicht auch noch, weil sie da irgendwie so ein Office und so ein Windows haben. Aber dass die mittlerweile extrem viel Geld mit so Cloud-Gedöns machen, in dem halt der größte Teil Linux-Server sind.
Die pushen halt extrem viel in die Cloud. Bei Microsoft ist das Ganze aber ein bisschen komplexer, finde ich. Es ist nicht so deutlich wie bei Amazon, weil Microsoft auch viel dadurch verdient, dass sie sich in die Infrastrukturen gefressen haben, in Anführungsstrichen, also gefressen wie so ein Ungeziefer. Also einfach, sie sind in der Infrastruktur mit ihrem Windows drin, sie betreiben das Office, die Leute sind daran gewöhnt und gebunden, sie haben mit ihrem Dynamics-Zeug sehr viel, weil alle Unternehmen, die nicht SAP haben, haben Microsoft Dynamics, kann man so ganz grob über den Daumen gepeilt sagen.
Ich glaube, Oracle hat auch so Zeug noch. Aber
ja, gut, aber stimmt schon, die haben das auch, aber ich glaube, was den Marktanteil angeht, die verdienen da gutes Geld mit, aber eine wirklich große Nummer vom Marktanteil her sind sie das? In Europa? Weiß ich nicht, wenn in Amerika, oder?
Ja, in Amerika, ja. Die haben noch PeopleSoft gekauft, oder wer hat PeopleSoft gekauft? Das war Oracle, glaube ich. Und das ist so dieser, also das ist das, was SAP und Gedöns, dieses ERPG, bla, fu.
Mhm.
Ich kenne mich daher auch nicht so aus, aber also Oracle macht in dem Bereich auch einiges. Ja, aber sei es drum. Klar, Microsoft ist in dem Markt, ERP, alles Office-Gedönse schon ziemlich gefestigt. Schwer dran vorbeizukommen.
Ja, und letztendlich dadurch, dass sie halt sich immer weiter ausbreiten, auch in der öffentlichen Verwaltung und so, muss man sich halt schon fragen, wie souverän ist man, wenn man seine gesamte IT da auf Produkten von einem amerikanischen Konzern betreibt, wie souverän ist man dann letztendlich noch? Das, in die Richtung kann man die Diskussion dann auch führen.
Ja, na, spannend ist, nachdem jetzt Red Hat verkauft wurde, gut, es müssen natürlich noch ein paar Hürden genommen werden, ja, Kartellbehörden und so müssen zustimmen. Weil die Aktionäre wahrscheinlich auch noch auf beiden Seiten. Was mit Canonical und was mit SUSE passiert. Also das sind ja so die anderen beiden, die da in dem Markt auch noch mitspielen. Canonical ist auch gerade im OpenStack-Bereich ziemlich weit oder ziemlich, ja, hat da ziemlich viel in dem Bereich. Bei Kubernetes jetzt vielleicht weniger, aber sie sind auch, sowohl bei IoT, also Internet of Things, als auch bei Cloud, sind sie da schon mit einer der ersten gewesen, die da mitmachen und versuchen da halt jetzt ihr Geld zu verdienen. Wer die sozusagen kauft, und wie gesagt, SUSE hat ja genau gerade den anderen Schritt genommen, die sind ja gerade Teil eines größeren Konzerns, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ja, habe ich, weiß ich gerade nicht. Also Teil irgendeines, ich glaube, englischen größeren Unternehmens und gehen da jetzt halt quasi wieder raus und sind dann halt gehalten von nur einer anderen Firma, die halt das Geld gibt sozusagen. Ob nicht dann, weiß ich nicht, Microsoft sich irgendeine von diesen anderen Firmen kauft. Das wird echt noch spannend die nächsten paar Jahre. Also Canonical muss entweder wirklich viel, viel mehr Geld noch verdienen oder Mark Shuttleworth muss mehr Geld da reintun oder sie gehen halt pleite. Und SUSE macht gut Geld wohl, hat wohl auch gute Zahlen und verdienen halt auch in diesem Cloud Umfeld einiges an Geld. Von dem her, ja, mal gucken, wer dann demnächst folgt. Mhm. Und da hoffen wir mal nicht, dass das Oracle noch irgendjemand kauft, weil dann gehen die Entwickler, glaube ich, gleich oder einige von denen, nachdem man ja so gesehen hat, was mit Sun passiert ist. Sun? Was war Sun nochmal? Ne?
Ja, ja. traurige Geschichte.
ja, ob Microsoft sich noch so ein Linux-Unternehmen kauft, wir können ja echt Wetten abschließen, ob und wann das passiert und wer es sein wird. ja. Das ist schon ein bisschen spannender.
Müssen Sie denn deswegen noch, die Frage ist ja immer, was fehlt Ihnen denn? Wollen Sie die Leute kaufen oder wollen Sie sich irgendeine Technologie oder eine bestimmte Kompetenz kaufen?
Ja, wenn du so eine Linux-Firma kaufst, dann kaufst du die Leute und die Kompetenzen, weil Intellectual Property kaufst du nicht.
Üblicherweise nicht, ist ja eh Open Source.
ja, genau. Also von dem her ist es halt, ja, du kaufst die Leute und die eventuell die Produkte, die sie schon damit gemacht haben, aber die hältst du auch nur am Laufen, wenn du die guten Leute dabei hältst. Ja, wie gesagt, deswegen finde ich halt krass, dass sie Red Hat gekauft haben und gekriegt haben. Also ich hätte eher gedacht, dass dann tatsächlich so eine Canonical zuerst mal unter den Hammer kommt, weil die ja eher, oder weil Mike Shuttleworth ja eher so schon mehrfach das hat durchblicken lassen, dass er gerne verkaufen würde. Von dem her. Gut. Interessant. Und ja, mal gucken, was aus Canonical wird, so in nächster Zeit.
Gut, ich meine, IBM hat halt das Kleingeld, sich was Erfolgreiches zu kaufen.
Ja, klar.
Darum, ja.
Gut. Schließen wir das ab, oder?
Jo.
So, ja. Gucken wir mal, was da die Zukunft bringt. Kommen wir zu Microblog.
Ja, Microblog. Da bin ich drüber gestolpert, und war irritiert, dass es tatsächlich irgendwie nochmal die Versuche gibt, nochmal einen Microblogging-Dienst aufzuziehen. Und habe gedacht, es ist ganz interessant, da hier also mal drüber
Twitter
zu reden.
Dann und so.
Genau, so eine Mischung aus Twitter und Mastodon. Nur ohne Federation war das Interessante daran. Für mich interessant ist auch, dass sie direkt sehr stark auf Paid Plans setzen. Also sie machen keinen Hehl draus, dass sie Geld verdienen müssen, um zu überleben. Und sie haben auf der anderen Seite offensichtlich auch keinen großen Sponsor dahinter, der sie erstmal pushen kann. Und wenn man also die 10 Tage Testperiode rum hat, soll man $5 im Monat zahlen dafür, dass man bei ihnen einen Microblog hat. Wenn man Cross-Posting aktivieren möchte, soll man $2 im Monat dazu zahlen. Und bevor ihr jetzt fragt, nein, es gibt wenige Dinge, die sie wirklich anders machen als andere. Im Moment ist der Kreis der Nutzer natürlich noch sehr erlesen, weil es so die Early Adopter sind. Und darüber ist die Kommunikationsart natürlich noch etwas gediegener als das, was so das Massenmedium Twitter bisweilen darüber schwappen lässt. Sie behaupten, dass sie unabhängige Microblogs fördern wollen und auf RSS aufsetzen Und das macht das Ganze wieder interessant, weil das erstmal so klingt, als wenn sie das offene Netz fördern wollten und nicht so, so ein neues Medium sein wollen, was sehr viel auf die Plattform zieht und nur auf der Plattform halten möchte.
Und wie wollen die Geld machen?
Damit, dass du deinen Microblog bei ihnen hostest und ihnen dafür $5 im Monat gibst.
Okay, also es ist wie wir hatten doch schon mal so einen Ansatz. Wie hieß es, dieses Ding, wo auch kurzzeitig alle waren und wo du auch Geld bezahlen musstest, was auch gescheitert
App.net?
Ist?
App.net, ja.
Ja, genau. Das war's. Okay, also
App.net wollte eine Plattform sein. App.net okay. wollte eine Plattform sein und da solltest du Geld dafür zahlen, dass du auf der Plattform Dienste nutzen kannst. Meiner Meinung nach ein anderes Konzept als das, was dieser Microblog-Dienst da versucht.
Aha. Aber warum sollte ich jetzt 5 Euro zahlen? Bin ich ganz klar.
Weil für dich ist ja, du bist ein ganz besonders schwieriger Kunde, weil du hast das, was sie dir bieten, schnell selber aufgesetzt und machst das nebenbei aus dem Handgelenk, die Administration. Okay. Es geht natürlich um Leute, die einfach nur bloggen wollen, aber den technischen Background nicht haben, das selber zu hosten.
Warum gehen die dann nicht zu WordPress oder?
Weil es Microblogging ist, glaube ich. Das
warum gehen die dann nicht zu Twitter?
Weil Twitter kaputt ist.
Ja, was ich ein bisschen schwierig finde, ist irgendwie so.
Warum gehen die da nicht zu Mastodon?
Weil Mastodon nicht bekannt genug ist.
Im Gegensatz zum Microblog. Okay, ja, jetzt hast du mich. Okay, gut.
Ich will es ja nicht bewerben, ich wollte drüber reden.
Ja, genau. Ja, ich stelle halt die Fragen, warum soll ich das genau verwenden? Mir ist es halt nicht klar. Also ich finde es gut, dass sie zumindest ja scheinbar, ich sehe es jetzt hier auf der Seite nicht, weil vielleicht muss ich auf Register klicken, dass man da irgendwie Geld bezahlen muss. Also zumindest scheint, mir ist es lieber, ich weiß, wofür ich bezahle, ja, als wenn ich das Produkt bin oder ich keine Ahnung habe.
Das ist ihre Tagline. Sie versuchen nicht irgendwie anders Geld aus der Plattform zu ziehen, sondern sie sagen hier $5 im Monat gut ist und wir versuchen nicht durch Umsortieren deiner Timeline was und Zwischenplatzieren von Werbung mehr Geld zu verdienen oder überhaupt mehr Geld zu verdienen. Das ist ihr Verkaufsargument. Und sie schreiben sich auf die Fahnen, dass sie halt Missbrauch und Hassbotschaften einen Riegel vorschieben wollen.
Aber
wie sie das wirklich tun wollen, ist noch nicht definiert. Sie haben Community Guidelines that are enforced. Auf welche Art und Weise sie die durchsetzen, habe ich nicht gefunden. Ob zurzeit bei dem aktuellen Aufkommen noch jemand da liest und alle da sitzt und alles
ja,
liest.
Ja, vermutlich ja schon. Aktuell, solange du nur irgendwie so ein paar User hast, kannst du das ja irgendwie, genau. Können das
solange
halt zwei.
Du 10 User hast für 5 Euro im Monat, kannst du das noch machen, ja.
Genau, das Problem ist ja, wenn du so ein Twitter bist, dass du halt irgendwie das Problem halt richtig lösen musst oder viele Leute dafür zahlen musst, dass sie sich dass sie Accounts anschauen und schauen, ob die compliant mit ihren Guidelines sind. Und ich, ja.
Okay, also ist der Unterschied zwischen Mastodon und Microblog, dass die hier zumindest gucken, was auf ihrer Plattform so passiert.
Ja. Das ja. kannst, also es und gibt aber auch, glaube ich, einige Mastodon-Instanzen, wo die Admins halt auch hingehen und sagen, ja, wir haben hier Guidelines und die werden durchgesetzt.
Ja,
aber die
aber
arbeiten auch nur auf Hinweis,
halt,
oder? Die können sie
ja.
Ja,
und du kannst es halt auch, wenn du ganz viele User hast, nicht stemmen, außer du bezahlst halt viele Leute, die da drüber gucken.
Ja, aber du kannst und halt gerade bei Mastodon kannst du halt eine Instanz aufsetzen und halt nur Leute reinlassen.
Die du kennst.
Die du kennst oder die du magst oder ja, halt klar, nur so viele, dass du das überschauen kannst.
Klar, keine Frage. Das ist der Vorteil. Trotzdem hast du halt ein riesengroßes Netzwerk und du kannst auf der einen Instanz kann halt jeder Scheiß posten, was er will und auf der anderen wird halt ein bisschen mehr geguckt.
Genau, okay. Aber du kannst ja dann als Admin eine Instanz auch ganze andere Instanzen bannen und sagen, ja, mit diesen spielen wir nicht.
Die sind genau. Bebe. Hm.
Genau. Also ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, was jetzt der Unique Selling Point zu gerade zu sowas wie Mastodon ist.
Ja. Nee, es ist
außer, dass man hier jemanden, konkret jemanden Fünfer geben kann, Und nicht sich irgendwie erst eine Instanz suchen muss von jemandem und dem dann halt einen Fünfer gibt, dass er
die Instanz betreibt. Das Universum ist kleiner, das ist so ein bisschen der Nachteil. Ein positiver Aspekt kann sein, wenn man damit sympathisiert, dass es eben ein kleines One-Man-Startup ist. Da hat sich jemand hingesetzt, das gebaut und versucht jetzt damit eine Plattform zu etablieren.
Okay. Gucken wir mal, ob wir da in 3 Jahren nochmal drüber reden. Okay?
Alles klar, Deal.
Also, gut, setzt also du, machst du den Kalendereintrag.
Ja. Also sprechen wir nie mehr davon. Gut, schön. Next.
Naja, wie gesagt, wenn das in 3 Jahren immer noch da ist, dann gucken wir uns das nochmal an. Und wenn es nicht mehr da ist, dann hat es halt nicht überlegt. Ja, also.
Also so cool, wie ich das finde, ich habe da starke Zweifel. Dass
genau, ich finde die Idee gut. Ja, auch wie gesagt, dass man da 5 Euro reinschmeißen muss, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass da genug Leute mitmachen und die 5 Euro wirklich einschmeißen. Weil, ja, Twitter ist kaputt, aber es funktioniert immer noch gut genug.
Ja, das merkt man ja auch daran, dass diese Welle zu Mastodon zu wechseln nicht größer geworden ist. Also das, es gab da mal so diesen kurzen Reflex und dann war wieder Ruhe.
Ja, und wenn ich Twitter nicht mag, kann ich zum Mastodon gehen und alle, die nicht wissen, dass es das nicht gibt, die wissen auch nicht, dass es Microblog gibt.
Mhm.
Das ist, so ist das. Leider so. Wieder traurige Nachrichten. Okay, wollen wir jetzt wirklich noch über diese komische Health-App reden?
Vielleicht ganz kurz ein Abriss. Und zwar, wir hatten vorher schon mal, vor ein paar Folgen, haben wir schon mal über die Vivi Health-App geredet. Das ist die App, die in Deutschland lanciert wurde von vielen gesetzlichen Versicherungen und ein paar privaten, womit Nutzer ihre Gesundheitsdaten managen sollen. Und da ist jetzt ein Schweizer Sicherheitsunternehmen hingegangen oder ein Deutsch-Schweizer, wie sie auf ihrer Homepage so schön schreiben.
Also kein Französisch-Schweizer, kein Italienisch-Schweizer.
Ja, da muss man schon unterscheiden. Ne? Das sind ganz, ganz verschiedene Gruppen. Da muss man, kann man nicht alles in einen Topf werfen.
Ja, genau. Oder so. Sorry, could not resist. Ja.
Genau, und die haben sich eingeladen gefühlt von der Ankündigung von Vivi, dass sie ja höchste Priorität die medizinischen Daten vor jeglichen Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen, da mal genauer hinzugucken und zu schauen, was, wie gut sie das denn gemacht haben. Ergebnis war, dass sie schwerwiegende Probleme an mehreren Stellen gefunden haben und dann den Weg des Responsible Disclosure gegangen sind und sich erst mit Vivi in Verbindung gesetzt haben und eine Absprache mit denen nun veröffentlicht haben, was sie da eigentlich gefunden haben. Das da war, dass Leute komplette Patientendaten abgreifen konnten. Also es war wirklich fies, dass kritischer an dieser ganzen Geschichte für mich ist, dass sie sagen, wir haben das gefunden, wir haben Vivi informiert, wir haben die Zusicherung von Vivi bekommen, dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um die gefundenen Sicherheitsprobleme zu schließen. Und dann sagen sie, ob diese tatsächlich vollumfänglich und auch wirksam umgesetzt werden, hat Mozero nicht geprüft. Mozero ist das Unternehmen, von dem ich gerade rede, und plant dies auch nicht.
Ja. Yeah.
Jo, okay, alles klar, danke für die Info. Ihr wollt also, entweder wollt ihr einfach nur verhindern, dass Leute anfangen, die App zu nutzen, oder ihr habt versucht, da ein Consulting-Mandat abzugreifen, indem ihr sagt, hier alles kaputt und wir veröffentlichen das jetzt, aber die Öffentlichkeit darüber auf dem Laufen halten, ob es jetzt sicher ist oder nicht, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Sache.
Also wenn sie das einfach so gemacht haben, finde ich das auch voll okay. Also es ist auch...
Ja, es ist halt für den Nutzer unbefriedigend, ne?
Ja, logisch ist es für dich als Nutzer unbefriedigend, aber es ist halt nicht ihr Problem oder ihr Job. Also das ist dann irgendwie die App, die dann halt kaputt war, in der Verantwortung irgendwie zu beweisen, dass sie jetzt wirklich sicher sind. Und sonst ist es irgendwie, ja, würde ich das halt auch einfach nicht benutzen, weil nur weil sie muss da irgendwie ein TÜV-Siegel drauf machen und sagen,
da
okay, die haben
einen Prozess,
der vielleicht irgendwas aussagt, ist halt so,
also das TÜV-Siegel hatten sie ja von Anfang an drauf und Mozero hat ja diese Sicherheitslücken gefunden, obwohl TÜV geprüft hatte. Also das, dem kann man halt nicht trauen, Punkt. Und Vivi müsste jetzt in meinen Augen hingehen und, so wie Trima es auch gemacht hat, einen unabhängigen Dritten beauftragen, ein Sicherheitsgutachten zu erstellen und sie zu durchleuchten und das zu veröffentlichen. Ja. Weil weder das BSI noch der TÜV Rheinland ist hier irgendwie ein Name, dem man vertrauen kann, ob das jetzt wirklich sicher ist und funktioniert oder nicht.
Also ich glaube, die prüfen ja vor allem so, ob du Prozesse hast, das richtig zu machen. Die prüfen ja nicht, ob du es wirklich richtig gemacht hast.
Ja, und eben. Das ist halt das Problem.
Bringt dir halt ja nur so mäßig viel, nur weil du es theoretisch richtig machen könntest, heißt das halt noch lange nicht, dass es auch richtig gemacht wurde.
Ja, genau. Also sie schreiben halt, dass viele, viele Daten abrufbar waren und darüber hinaus fand Modzero zahlreiche konzeptionelle Schwächen im Rahmen der Nutzung der RSA-Verschlüsselung. Also ja,
ja.
Also, so konnten beispielsweise über trivial ausnutzbare Fehler in der Serveranwendung die geheimen Schlüssel der Ärzte ausgelesen werden. Dö-dö-düm.
Und ich meine, wenn sie jetzt bei Vivi nicht hingehen und irgendwie ein seriöses Unternehmen anstellen, ihre Sicherheit nochmal zu checken und das irgendwie als Report zu veröffentlichen, dann würde ich denen auch zu Recht einfach nicht vertrauen. Wenn sie ihre Prozesse vorher nicht im Griff hatten, was genau lässt darauf schließen, dass sie das jetzt irgendwie besser machen, nur weil sie jetzt ein paar Dinge gefixt haben, auf die sie gratis aufmerksam gemacht wurden. Also, ja.
Tja, genau, das wollte ich noch zum Besten geben, dass es von dieser Vivi-App diese Neuigkeiten gab und man darf weiterhin vorsichtig sein muss bei deutschen IT-Projekten. Schade, es wäre eine Chance gewesen.
Ja. Müssen wir noch mehr sagen dazu? Das ist schon. Es wird nicht besser heute, glaube ich.
Nee.
Vielleicht ja im Lesefu.
Lesefu. Genau, wir haben ja schon über Container gesprochen. Ich habe hier von, wie heißt das, Stefan Graber, glaube ich. Heißt er Stefan? Stefan mit, wie heißt denn das, Dächchen gegen rechts? Egü? Graf? Irgendwas? Wisst ihr auch nicht. Hattet ihr auch nicht Französisch?
Gibt's in meiner Muttersprache nicht.
ja, genau, eins davon, ja.
Genau,
das Zierkomplex ist es nicht, weil das ist das Dach.
Genau, wir nennen ihn jetzt Mr. LXD LXC.
Okay.
Weil er ist einer, der da sehr viel, ich weiß gar nicht, ob er der Hauptentwickler ist oder so. Auf jeden Fall hat er sehr viel mit LXD und LXC gemacht. Und er hat schon im 2016 so einen schönen Blogpost geschrieben zu LXD und Resource Control, also wie man so einem Container irgendwie Ressourcen einschränken kann und sagen kann, dieser Container darf nur 20% CPU maximal benutzen oder nur so viel Memory oder nur so viel Disk-IO. Und damit habe ich letztens ein bisschen rumgespielt und sein Blogpost beschreibt halt ziemlich gut, was man alles so machen kann, was so die verschiedenen Optionen sind und wie man das macht. Genau. Das war das. Mhm.
Dann was mit Rust.
Genau, mein zweiter Lesefu ist mit Rust. Und zwar ist der von wem ist denn der?
André.
Weiß ich nicht. André irgendwas, genau. Und der hackt an RubyGems. Das ist dieses, Pakete für Ruby-Applikationen. Und wie man sich halt vorstellen kann, da gibt es, das ist halt so zentral gehostet im Prinzip, wo alle Ruby-Pakete in einer Registry registriert sind und da kann man sich die dann runterladen. Und das produziert halt so ein paar Logs. Also jeden Tag sowas wie 500 GB. Und wenn man das...
Ja, so ein paar halt.
So ein paar halt. So die üblichen Probleme. So ein halbes Terabyte Log pro Tag.
Ja.
Genau. Und jetzt wäre es ja cool, wenn man da Dinge so raus, sag jetzt mal, kreppen könnte, um ja, so Informationen herauszufinden, so ein bisschen Statistik zu machen. Jetzt das Problem ist halt, CREP skaliert nur so mäßig für 500 GB Log.
Sei doch nicht so.
Tja. Und er beschreibt da so ein bisschen, was er ausprobiert hat, und er hatte dann irgendwie so mal ein Ruby-Script gehackt und das auf S3 laufen gelassen, und das war dann alles viel zu teuer und zu kompliziert, und hat es mit Python versucht, und das war auch irgendwie, das funktioniert zwar, aber es ist halt alles ziemlich langsam und würde irgendwie sowas jetzt mal ausgerechnet, wenn er das auf AWS laufen lassen würde, würde ihn das ungefähr $1,000 im Monat kosten. Was schon so ein bisschen viel Geld ist. Und dann hat er gedacht, ja, könnte das ja vielleicht mal mit Rust bauen. Hat das Problem in Rust gelöst und hat das geschafft, dass es in AWS Lambda läuft und alle Logs prozessiert werden, und das mit den Freisekunden, die man von AWS Lambdas bekommt, so dass er jeden Tag sein halbes Terabyte Logs gratis parsen kann. Was schon ganz cool ist.
Okay, interessant. Also wer solche Probleme hat, der kann sich erst also mal gucken.
wenn irgendwie, also das ist schon sehr spezifisch, aber es ist auch ein schöner Blogpost.
Okay, gut.
Aber ja, es ist super spezifisch.
Ja.
Super spezifisches Problem. Ich meine, wer kennt das nicht? Die Festplatte läuft voll, man hat wieder 2 Terabyte Logs.
Ja.
Muss man halt das machen.
Und kann sie nicht nach AWS schieben und ja.
Genau.
Ja, nee. Habe ich täglich.
Genau.
Aber ist auch gut, wenn die Leute, die solche Probleme dann haben, die mal aufschreiben. Das ist schon schön, dass man dann mal nachlesen kann, wenn man wirklich in die Nähe vielleicht kommt, ja.
Und das passiert meiner Meinung nach auch viel zu selten. Also, dass Leute, die so spezielles Zeug machen, das tatsächlich dann nochmal aufschreiben. Weil ich suche viel zu oft im Internet nach Zeug und finde nichts und denke mir dann einfach, du kannst nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Das kann nicht sein. Blockt mehr, liebe blockt Freunde, mehr. Blockt mehr.
Microblockt mehr.
Ja, wie auch immer, haut's raus ins Internet.
Gut. Noch was?
Ah, noch was. Systemd is bad parsing and should feel bad. Genau. Das ist so ein Blogpost über so eine Lücke, die in Systemd drin war. Und das TLDR ist halt so, eigentlich wäre es cool, wenn wir einen alten Code neu schreiben, dass wir vielleicht nicht die alten Fehler nochmals machen. Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich ganz gut.
Ja, genau. Macht keine Fehler. Genau. Oder Fehler nicht nochmal.
Nee, macht nicht die alten Fehler nochmal, macht neue Fehler.
Macht bessere
oder
Fehler.
So. Macht gute Fehler. Nur gute Fehler sind gute Fehler, was?
Schöne Fehler, gute Fehler, große Fehler, bunte Fehler.
Genau.
Ja, zu Fehlern habe ich dann auch einen Lesefu, der eigentlich auch noch zu dem Thema mit der Vivi Health App eben passt. Und zwar bin ich auf Heise Developer auf einen Artikel gestolpert, der sich um CogniCrypt dreht. Und das ist ein Tool, das dabei helfen soll, Kryptographie und das ganze Zeug, was man so benutzen möchte, um sichere Anwendungen zu bauen, richtig zu benutzen, dass man dann eben nicht den Fehler hat, wie zum Beispiel hier die Vivi-App, dass man zwar Kryptographie drin hat, aber dummerweise die Private Keys downloadbar macht. Ja, das CogniCrypt, ich habe bisher nur den Artikel gelesen, ich habe selber noch nicht ausprobiert. Es klingt sehr vielversprechend. Insofern, wenn ihr in die Verlegenheit kommt, Kryptographie zu entwickeln, entwickelt sie nicht selbst, solange ihr nicht wirklich, wirklich müsst, benutzt APIs, aber auch die APIs sind nicht immer so einfach zu benutzen, also benutzt Libraries, die haben APIs, lasst andere Leute die Mathematik dahinter machen, weil da braucht man schon viel Zeit und Ruhe für, um das ordentlich zu machen. Und dann gibt es eben dieses CogniCrypt, was dabei hilft, diese APIs dann auch noch richtig zu benutzen, um dann nicht aufgrund dessen, dass man damit einen Fehler macht, zwar in den Glauben zu sein, dass man gute Kryptographie hat und sicher ist, letztendlich aber nur einen halbseidenen Schleier über seine geheimen Daten gelegt hat und keine wirkungsvolle Verschlüsselung implementiert hat. Ja, das als Lesetipp oder als Tooltipp an der Stelle.
Okay. Dann. Mi.
Du hast schon wieder jammern? Nee, besser ja, nicht. Da muss ich wieder hinterher bloggen.
Würden wir nicht die ganze Zeit hier jammern.
Nee, wir haben eine extra Kategorie und nur hier wird gejammert. Sonst
okay.
Das ist das davon, informativer Vorklänge. Journalismus oder so.
Ja.
Vor allem. Also eher oder so, glaube ich, aber.
U-Boot.
Genau, U-Boot. Also erstens meistens sehr geiler Name für ein Boot-Dingsy. Was macht das eigentlich genau?
Ist es nicht so wie Linux-Boot und so Gedönse?
Ja, ich glaube schon, ja.
So. Und was hast du damit gemacht? Also ich habe davon auf jeden Fall schon mal gehört. So Linux-Boot, Core-Boot, U-Boot, irgendwie so in die
ist natürlich, Richtung. Natürlich voll gut, wenn man U-Boot sucht, findet man da, steht für Unterseeboot, coole Videos zu Unterseebooten, Bilder von Unterseebooten.
U-Boot ist Core Boot Payload.
Ja, das ist halt so ein Bootloader eigentlich. Genau, der Universal Bootloader. Eine Bootstrap-Software, die auf unterschiedlichen Prozessoren läuft. Und vor allem große Verbreitung hat das, glaube ich, so bei Embedded System. Und ich habe ja so ein Raspberry und ich wollte da endlich mal so ein Open BSD aufsetzen und die benutzen U-Boot. Und das hat auch alles ganz gut geklappt. Man muss da zwar jetzt irgendwie immer noch so ein Serial-Kabel haben und das dann über eine Serial-Verbindung irgendwie aufsetzen und so, aber das ging alles. Es hat auch gebootet und so, alles schön sauber installiert. Neu gebootet, funktionierte, dann hatte ich ein paar Dinge installiert, dann habe ich gedacht, oh, jetzt bootest du nochmal neu. Habe ich neu gebootet, jetzt erkennt das Ding einfach meinen USB-Stick nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht ist der USB-Stick scheiße, vielleicht gibt es da irgend so einen Trick, dass man U-Boot sagen kann, ja, such halt richtig oder wart länger. Ja, muss ich dann bei Gelegenheit mal ausprobieren. Vielleicht auch einfach mal einen neuen USB-Stick. Alle Dinge rüberkopieren, davon booten. Vielleicht geht das auch einfach.
Ich finde auch gut, dass dieses Projekt das U-Boot heißt. Das heißt wirklich das U-Boot. The Universal Bootloader.
Ja.
Das ist schon ein bisschen hart.
Ist schon gut.
Also der Wikipedia-Artikel, der englische Wikipedia-Artikel, das U-Boot. Ja. Sehr schön. Kurz auch U-Boot. So. Okay. Sowohl Core-Boot als auch U-Boot sind schon knapp 20 Jahre alt. Das muss man sich schon mal vorstellen. Die sind noch aus dem letzten Jahrtausend, die Dinger. Das ist alles irgendwie.
Das ist aber auch eine fiese Grenze, wenn man um die Jahrtausendwende lebt.
Jetzt alles im letzten Jahrtausend. So wie Matrix.
Tja.
Neo
Matrix. Den ersten oder den zweiten?
Leben wir jetzt eigentlich
gut,
schon in der Matrix?
Gut, dass es ja nur einen gab. Tut mir leid, was?
Leben wir jetzt schon in der Matrix oder sind wir noch echt? Wissen wir das?
Nee. Nee. Aber auch wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr zum nächsten Linux Presentation Day gehen. Der jetzt hier, also Ende der gestern, teilweise gestern, teilweise nächste Woche, zum Beispiel da in Bern, ja, also wenn ihr in der Nähe von Bern seid, hallo, dann nee. Noch am 17.
Ich glaube nicht.
Nicht? Na komm, in der Schweiz ist alles in der Nähe von Bern. So wie alles in der Schweiz in der Nähe von jedem anderen Ort ist, gefühlt. Also wenn man das von Kiel aus betrachtet oder so, ist das immer alles sehr nah beieinander. dementsprechend ist wieder Linux Presentation Day. Also Linux Presentation Day hatten wir schon mehrfach. Es ist so zweimal im Jahr immer, ja, weiß ich nicht, dann Anfang des Jahres irgendwann und Ende des Jahres irgendwann. Und jetzt halt wieder am 10. und 17. November könnt ihr euch auf der Webseite angucken, wo, an welchem Tag die in welchem Bundesland wo sind. In Berlin ist er zum Beispiel erst am 1.12. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Dementsprechend. Müssen wir gucken. Aber die meisten waren jetzt leider schon. Ich hatte das geplant für, wenn wir Donnerstagssendung machen. Aber waren sind halt ein bisschen spät dran. Also vielleicht ist ja noch einer in eurer Nähe. Wie gesagt, hier in Berlin findet er tatsächlich jetzt erst am 1.12. statt. Ansonsten, wie gesagt, ist eine Veranstaltung, die zweimal im Jahr stattfindet. Dann einfach mal gucken. Da kann man dann in die nächste Loop gehen, zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, bei irgendwelchen FHs oder so, oder Hochschulen, Unis, die halt irgendwas anbieten. Oder Volkshochschulen sind hier ein paar dabei, die dann halt was zum Thema Linux anbieten, wo halt Leute sind, die einem helfen können, wenn man sich gerade damit beschäftigt vielleicht. Dann ist das etwas für euch. Dann die Sailfish 3 Release Party in Berlin, habe ich schon erwähnt, hier am 11.11. Wer zufällig gerade live dazuhört und noch Lust hat hinzugehen, kann das gerne tun. Ich werde es leider diesmal nicht schaffen. Ich war ja bei der letzten Veranstaltung dabei. Diesmal klappt es dann leider nicht.
Release-Party am Karnevalsbeginn. Was soll man davon halten?
Vom Karnevalbeginn?
Ja, verstehe ich auch nicht.
Doof.
Ja, genau.
Nee, ihr habt es falsch verstanden.
Doch, richtig verstanden. Und dann ist am Montag in Berlin auch der CEF Day. Und danach ist eine OpenStack-Konferenz in Berlin. Also wird zufällig da in der Nähe ist und Hallo sagen will, ich bin auf beiden da. Ja. So, das war meine Timeline für die nächsten paar Tage.
Was ist mit der E-Loop? Die ist jetzt.
Ja.
Könnt ihr jetzt noch vorbeigehen.
Genau, wenn ihr zufällig auch in der Nähe von Berlin seid. Sorry, meine Termine sind gerade ein bisschen Berlin-zentrisch.
Warum?
Weil die ganzen Termine da sind. Nicht nur, weil ich da in der Nähe bin, sondern die ganzen Termine sind. Aber ich kann auch nicht überall hingehen. Also wie gesagt, Selfish schaffe ich diesmal nicht. Linux Presentation Day wahrscheinlich auch nicht. E-Loop habe ich nicht geschafft. Aber CEF Day schaffe ich. Immerhin. Ja. Genau. So, dann machen wir noch schnell die Picks. Kickstarter, wer will der Kickstarter sein?
Ja, ich fange mal an mit einem Finding on Twitter, das ich gesehen habe, weil der Felix es retweetet hat. Und das ist der Tweet von jemandem, der auf einen Roomba-Staubsaugerroboter einen Raspberry Pi gepflanzt hat und auf dem Raspberry Pi ein neurales Netzwerk hat laufen lassen. Und das Ganze mit der Sensorik und der Steuerung vom Roomba verknüpft hat. Und ausprobieren wollte, ob er ihm beibringen kann, dass er lernt, nicht gegen Dinge gegenzufahren, sondern immer schön langsam ranzufahren und nicht dann so wie die Roombas das im Default-Modus machen, die machen immer dann tak, tak, tak. Relativ heftig fahren die irgendwo gegen, gerade die älteren, günstigeren Modelle. Also ich habe in meinem Familienkreis so ein Modell von vor 4 Jahren. Das ist doch, ja, das macht schon ordentlich Klack, wenn das irgendwo gegenfährt. Die Möbel bekommen überraschenderweise keine Kitchen, aber man meint jedes Mal nach einem halben Jahr müsste doch hier alles völlig zerblötscht sein. So, und offensichtlich ging das diesem Menschen auch auf den Keks und der hat dann versucht, das mit einem neuralen Netzwerk zu lösen. Interessante Entwicklung. It learned to drive backwards because there are no bumpers on the back. Es hat also gelernt, ja, dass es negative Bewertungen kommt, wenn er irgendwo gegenfährt. Und dieses irgendwo gegenfahren muss ja bemerkt werden. Dafür hat das Ding die Bumper. Und das neurale Netzwerk hat dann wohl angefangen, einfach rückwärts durch die Gegend zu fahren, weil wenn es rückwärts irgendwo gegenfuhr, hat es keine negative Bewertung dafür bekommen.
Ja, intelligentes System, ja.
Schön. Das zeigt eigentlich nur, dass das neurale Netzwerk funktioniert. Das ist sehr cool.
Ja. der Schluss jetzt der richtige war, kann man darüber diskutieren, aber hat funktioniert. Sehr schön, sehr schön.
Ja, genau. Das war mein erster Pick.
Das ist schön, ja, das ist wirklich.
Jetzt kommen wir wieder zu den Containern. Schließt sich der Kreis.
Mehr Container, genau. Docker interessiert sich nicht für UFW-Regeln und das denkt man dann auch nur noch so, hä, warum? Ist halt irgendwie so.
Weil es halt so ein Canonical-Ding ist und sonst keiner benutzt.
Ja, aber das macht irgendwie so keinen Sinn, dass du ein Firewall-Tool hast und dann Applikationen aber irgendwie entscheiden können, ja, mich persönlich interessieren die Regeln, die jetzt hier der Admin mit seinem Firewall-Tool gemacht hat, nicht so ganz. Musste ich auf einen harten Weg herausfinden. Ich hatte mir UFW-Regeln. Ich finde UFW eigentlich noch ganz cool. Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe mir da halt so ein paar Regeln gemacht und der Syntax ist eigentlich auch ertragbar, im Gegensatz zu so IP-Tables und so. Da habe ich mir so Regeln gemacht und so gesagt, ja, Block dieser Port und dieser Port und dieser Port ist okay. Und der Docker-Container, der auf halt einem geblockten Port lief, war halt irgendwie immer noch von außen erreichbar. Ja. Gibt so ein paar Hacks rundherum. Ich habe es dann irgendwie gelöst, indem ich beim Docker-Container den Port einfach nicht exposed habe. Was auch immer eine Möglichkeit ist. Dann mein nächster Pick ist, man kann Python mit GDB debuggen. Was ziemlich abgefahren ist. Man kann halt, wenn gerade so wenn Python-Prozess hängt, weil man irgendwie was mit Threading kaputt gemacht hat und man zum Beispiel irgendwo einen Prozess joint, der sich aber nie beendet, dann hängt er halt und man sieht halt nicht so genau, was überhaupt passiert. Jetzt kann man irgendwie das irgendwie versuchen mit Print zu lösen oder so und es gibt auch das PDB, das Python Debug irgendwas, was auch sehr geil ist. Und man kann es aber auch einfach mit GDB machen, da gibt es so Erweiterungen dazu und dann kann man einfach an Prozess attachen mit GDB, ganz normal, sagt er irgendwie GDB Python -P Prozess ID und kann sich dann genau anzeigen lassen, was für Threads laufen überhaupt in dem Prozess und welcher hängt. Oder wenn sie hängen, kann man sich die Prozesse auswählen und kann sich genau anzeigen lassen, wo im Code genau dass der Prozess gerade ist. Super convenient. Okay. Genau, falls ihr mal hängende Python-Prozesse habt.
Ja, da muss ich mich bloß daran erinnern, an dieses.
Ja, das ist eher dann so das Problem. Das ist halt so, aber als eigentlich ein gelöstes Problem.
Eigentlich, okay. Gut. Naja, genau. Wahrscheinlich kann man das.
Wenn auch du dich dran erinnerst, ist es gelöst. Genau, ja, okay. Kann man sich ergoogeln. Jetzt habt ihr es mal gehört, dass es sowas gibt. Das nächste Mal erinnert ihr euch und dann könnt ihr vielleicht mal reinschauen, wo der Prozess hängt. Und dann hängt er irgendwo an einer super komischen Stelle und du wirst trotzdem noch nicht, was los ist. Das halt schade. Dann Building Your Octocat. Das ist ziemlich genau das, was es sagt. Man kann sich halt eine Octocat bauen. Wenn man das als Avatar hat, kann sich da die Haare auswählen und Farben wählen und ja, kann sich eine Octocat zusammenbauen.
Juhu.
Ist ganz cute.
Endlich wieder nette Profilbilder, die keine Fotos sind.
Genau, für sowas eignet sich das ganz gut. Kann man sich so ein bisschen personalisieren und das dann als Profilbild nehmen, beispielsweise.
Ich denke, die sind aber, als sie das gemacht haben, das Tool schon ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also eine Octocat mit Herzchenaugen in lila, ich weiß ja nicht.
Und kann halt wirklich ziemlich alles customizen. An der Octocat mit Hüten und Brillen und Krawatten und irgendwie Accessoires. Also ist ganz lustig, da ein bisschen rumzuklicken.
Faszinierend.
Genau, also wirklich ist eine sehr große Kombinationsmöglichkeit. Und dann mein letzter Pick ist Auctioneer Beats. Auf Aktionen gibt es ja immer diese Auktionsschreier, sage ich jetzt mal.
Marktschreier, ja. Mhm.
Genau, die halt sagen so, wie viel das kostet und wie viel gerade geboten ist.
Zum Ersten, zum Zweiten.
Ja, nee, mehr so, die also es gibt ja das so, gerade so im Englischen gibt es ja so einen Gesang. Und das klingt eigentlich ganz lustig und da ist halt jemand hingegangen und hat dann noch irgendwie ein bisschen Musik drunter gemacht.
Okay.
Ist ein Twitter-Account, könnt ihr mal draufklicken, ich find's lustig. Genau.
Dann Kalimoto.
Kalimoto, jawohl, für die Motorradfahrer. Kalimoto ist eine Android-App für Motorradstrecken. Und aus Gründen bin ich noch nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren. Aber ich möchte sie hier picken, bevor ich es vergesse. Weil ich habe das herausgenommen oder mitbekommen aus einer Diskussion, wo es um Motorradnavis ging. Ich habe auch so ein Motorradnavi, so ein Garmin Sumo. Die Dinge haben diverse Vor- und Nachteile und vor allem sind sie nie auf dem Stand der Technik, wie andere moderne Navis sind. Die Hersteller dieser Navis reden sich damit raus, dass ja, muss ja wetterfest sein und ihr wollt das ja mit Handschuhen bedienen können und so. Und die meisten Leute sagen aber mittlerweile, boah, wenn ich mein Handy in den Tankrucksack tue und im Sichtfenster habe und mir dann an jeder Ampel oder jedes Mal, wenn ich irgendwo sowieso gerade halten muss, da drauf gucke und mir die nächsten 15 Stops, die muss man sich nicht mal merken, die nächsten 5 Abbiegungen merke, dann reicht das. Dann reicht das Handy und man muss nicht viel Geld für so ein Motorradnavi ausgeben und dann ist Kalimoto wohl der Geheimtipp bei den Apps. Das ist eine App, die aus Dresden, Leipzig, irgendwo aus
Deutschland,
einer der deutschen Technologiehochburgen kommt. Und wohl ganz klein angefangen habe. Eben auch Biker, die selber das Problem hatten, dass es keine vernünftigen Tools gab, um schöne Strecken zu finden. Sprich, innerhalb der Stadt möglichst schnell durch, außerhalb der Stadt schöne kurvenreichen, wenig befahrene Strecken. Und bitte möglichst wenig Ortschaften, wenn ich von A nach B will, weil ich möchte viel Landstraße fahren und viele Kurven fahren und nicht ständig durch 30 Zonen tuckeln, weil da Kinder spielen.
In 30 Zonen spielen Kinder?
Ja, deswegen werden 30 Zonen eingerichtet. Wegen spielenden Kindern.
Okay.
Oft.
Kinder spielen nicht auf der Straße.
Oh. nein, genau. Und das ist, das kriegt die App wohl ziemlich gut hin. So wurde mir berichtet. Ich freue mich schon drauf, wenn ich endlich mal wieder dazu komme, sie auszuprobieren. Jetzt ist aber erstmal diese Saison, wo das mit dem Motorradfahren sehr, sehr spärlich gesät ist. Von wegen Wetter und Tageslicht und sowas. Ja, genau. Und nachdem wir jetzt zur falschen Jahreszeit vom Motorradfahren geredet haben, zum Abschluss noch ein einfaches Bild als Pick. Es ist ein Raspberry Pi Gehäuse, kann man eigentlich nicht sagen. Es ist ein Raspberry Pi Träger aus dem 3D-Drucker und es ist der schönste, den ich bis jetzt gesehen habe. Und zwar ist es eine große Schildkröte, auf dessen Panzer 4 Elefanten stehen und auf dem Rücken von diesen 4 Elefanten liegt dann der Raspberry Pi. Und wer Terry Pratchett gelesen hat, weiß, worum es geht.
Ja. Sehr schön.
Ja, schön für die Flat Earth Community.
Ja, richtig.
Das kann man sich selber drucken. Sehr gut, gleich mal.
Gleich mal drucken.
Gleich aber mal drucken lassen.
Gleich brauchst du einen richtigen Drucker dafür. Also einen richtigen, richtigen.
Was heißt einen richtigen, richtigen?
Na, du brauchst einen Menschen, der drucken kann. Egal.
Was? Nee.
Jetzt hast der du 3D drucken kann. Der richtig drucken kann, nicht so
ja,
mit Tinte und so.
Ja. Das ist mir schon klar, dass man das 3D drucken will. Also.
Ja. Okay. Egal. Sind wir am Ende dieser Sendung, würde ich sagen.
Also geistig am Ende.
Das ist schon seit einer ganzen Weile, aber jetzt auch wirklich zeitlich gesehen am Ende. Und ja, dann genau, folgt uns irgendwie auf Twitter oder Mastodon oder so.
Wir haben gar keinen Mastodon-Account. echt, hat jemand so angemerkt. Ist echt schwach von uns. Wir müssen echt uns vielleicht mal.
Ja, aber einzelne Teile des Podcasts haben doch einen entsprechenden.
Mastodieren Account. Doch.
Mastodieren auch zumal, ja.
Genau. Mastodiert in seiner Freizeit.
Ja, gut, da müssen wir mal einen anlegen. Ich habe ja auch schon lange mein To-Do, mir eine eigene Mastodon-Instanz zuzulegen, aber die Zeit fehlt einfach. Ist echt schlimm. Gut. Steht auf der To-Do-Liste. Wir hatten ja auch mal up.net. Also von dem her.
Tja, es kommt.
Vielleicht ist das eigentlich wirklich offline?
Micro.blog-Gedöns. Wir sollten vielleicht auf Microblog gehen, das viele andere Leute auch machen.
Genau. Es gibt da auch so eine Kategorie Podcast. Also es scheint auch irgendwie so für Podcasts irgendwas.
Ist das so ähnlich gut wie Podcasts bei Flatter?
So. Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist, glaube ich, mehr so, du hast dann halt so dein Feed für, ja.
Ich
keine Ahnung.
Ein Feed auf Microblog.
Ja, du hast ein Feed auf Microblog für deinen Podcast.
Das macht keinen Sinn.
Nicht genau.
Gut, also ich glaub, dann gehe ich eher tatsächlich noch zum Mastodon.
Ja. Na schön. Das ist auch okay.
Haben wir das auch geklärt. Dann folgt uns und verfolgt uns und spätestens, ja doch, mindestens ein, zwei Sendungen werden wir schon noch demnächst hier machen.
Redest du jetzt etwa schon vom Jahresende?
Ja,
das ist schlimm. Alle Welt redet davon, das Jahr wäre schon rum. Und
ja, es ist auch gleich rum. Du sollst dreimal umdrehen, ist Dezember, ist Weihnachten und dann ist Kongress. Ich meine, wir haben ja alle jetzt Tickets vom Kongress, also
Kongress.
Der ist gleich,
ja.
Der ist echt gleich.
Also, wenn ihr noch keiner habt, dann gibt es, glaube ich, noch zwei Möglichkeiten. Ne, dann sich noch in die virtuelle Liste anzustellen.
Genau.
Und dann noch.
Ja, es gibt noch zwei Termine und dann gibt es ja auch immer noch irgendwie kurz vor dem Event ganz viele Leute auf Twitter, die noch sagen,
ich schaff's doch nicht.
Ich schaff's doch nicht, bin überraschend, andere Verpflichtungen, ich habe noch ein Ticket über.
Ja.
Ist natürlich aber immer so ein bisschen Spekulation, weil, ja, lässt sich schlechter planen.
Ja.
Ist nur was für die ganz spontanen Geister.
Genau, also wenn ihr Lust habt. Ich brauche mein Ticket auch nur die Hälfte der Zeit, also ich kann man nachher auch.
Ticket-Sharing. Ist das legal?
Ja, bestimmt nicht.
Weiß es nicht. Vielleicht?
Ja, egal. Wir hören jetzt auf mit dieser Sendung. Wie gesagt, folgt einfach unserem RSS-Feed, weil da kommen die neuen Sendungen dann irgendwann raus.
Genau.
Wir werden es damit. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch jemanden frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.